Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55 von Off Topic, dem Podcast mit der Goldkante. Mein Name ist Roland Austinert.
Mein Name ist Jürgen Hüsam und ich bin ziemlich von mir entsetzt, dass ich weiß, dass das Ado mit der Goldkante ist.
Na guck mal, wie du Werbefernsehen geschaut hast damals noch, ohne vorzuspulen, ohne Serien zu streamen und so weiter und so fort. Du weißt alles noch ganz genau.
Gott. Ja, leider. Aber ich habe nie eine Ado-Kante wirklich gesehen in echt, aber gut.
Ich habe die vielleicht im Laden mal gesehen, aber bei uns in der Wohnung hatten wir die, glaube ich, auch nicht. Nee. Wir hatten Altbauwohnung mit sehr hohen Decken, da passt wahrscheinlich die Standard-Ado-Gardine gar nicht rein. Die hätte dann so in halbe Höhe geschwebt wahrscheinlich, wenn man die oben festgemacht hätte oder so. Ja. Ich komme darauf, weil irgendeiner mir was schickte diese Woche von Frau Sommer. Und die war ja auch immer gern gesehener Gast in Werbungen. Mhm. Jetzt frage ich mich, welche Werbung das war. Es gab mindestens zwei. Einmal gab es Jakobscafé.
Ja, die kenne ich.
Ich meine, war sie da nicht auch sogar bei Ado gewesen, bei Ado Gardinen oder so? Oder war sie bei, Dings war Tilly mit den Spülhänden, aber... Genau. Ich meine, Frau Sommer, die wäre immer wieder mal aufgetaucht in verschiedenen Werbungen, übergreifend.
Echt?
Oder war das Lea oder war das Ariel oder Omo oder sowas? Omo?
Also Ariel hatte die, oh Gott, wie auch immer sie hieß.
Okay, da war Clementine, okay.
Clementine, genau, ja.
Clementine, wer weiß, ob das überhaupt eine Deutsche war oder nicht, ob sie synchronisiert worden ist.
Ja, wahrscheinlich.
Aber komm, früher am Tag noch hier, Frau Sommer, Werbung. Gucken, was passiert. Jakobs Krönung, Frau Sommer. Clementine, Frau Tilly und Co. Karin Sommer. Oder war die in Versicherung mal auch gewesen oder sowas?
Ich weiß es nicht.
Karin Sommer hat jedenfalls einen Wikipedia-Eintrag. Die hat sie zwischen 72 und 85 in Fernsehwerbespots aufgetragen für Jakobs Café. Und von, so wurde lange. Von, Ach. Wurde von Xenia Katzenstein schon auch der Name der Beste verkörpert. Sie ist Tochter der Grafikerin Margit Doppler, einer Assistentin Josef Binders. Josef Binder kommt mir dann auch wieder halbwegs bekannt vor, der Nachname, aber nur Maurice Binder kenne ich wieder, der was damit zu tun hat. Mal gucken. Denn das wäre ja was. Wenn Josef Binder und Frau, mal gucken. Josef Binder, Maurice Binder. Nee, der wurde in New York geboren. Nee, das wäre aber lustig gewesen, wenn wir eine Verbindung zwischen Frau Sommer und 007 hergestellt hätten haben können. Aber was nicht ist, ist nicht.
Nee. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt Ado mit der Goldkante tatsächlich noch.
Erstaunlich.
Wobei die Firma hat Pleite gemacht 2008 und seit 2014 gibt es jetzt irgendein Konglomerat von verschiedenen Firmen, die unter diesem Namen dann vertreiben. Also letzten Endes existiert Ado dann halt doch nicht mehr. Und es gibt so eine einzige Google-Rezension und rate mal, wie viele Sterne.
Eine Google-Rezension von was? Von der Goldkante?
Ja.
Oder du, Sterne jetzt für die Rezension oder für die Kante oder was wie wo?
Also ein Kunde hat die Firma bewertet.
Du, dann wird er einen Stern gegeben haben, wird immer gemeckert
genau.
Online.
Genau.
Das ist doch nichts Neues. Das ist doch nichts Neues.
Unglaublich. Aber immerhin hat er erklärt, warum. Also, aber das ist alles wieder lächerlich, was der da erzählt. Aber egal. Ja, also Ado mit der Goldkante existiert noch. Hey.
Lächerlich ist auch das Verschicken eines Buches in einem Plastikumschlag, der eine Dicke von vielleicht einem Fünftel bis Zehntel Millimeter hat.
Aha.
Und das Buch dann kein Taschenbuch ist oder was. So, und auch kein Buch aus mit irgendeinem Schutzumschlag drumherum, sondern schon ein Buch ohne Plastikfolie drumherum. Einfach nur mal eingetütet. Und prompt natürlich der Schutzumschlag. Und das Buch geht noch so, aber Schutzumschlag an beiden Seiten unten zerballert ist und teilweise angerissen ist.
Aha.
und die Ecken auch angedirtscht. Ich glaube, das werde ich mal versuchen zu retournieren hier oder um Geld wieder zu bekommen. Kam gestern an. Ja. Wird dich interessieren, The Man with the Golden Eye.
Ah, eine Biografie über Fleming?
Nee, über, von Peter Lamont geschrieben worden.
Oh, okay.
Relativ groß, so ein bisschen, wie muss ich mir vorstellen, fast wie eine Schallplatte, nur flacher. Mhm. Mit wie vielen Seiten? Lass mal gucken. Nicht so ein dickes Ding, 175 Seiten. Aber dann entsprechend Sachen wie, was haben wir hier? Einblicke in das Handschuhfach aus das Dreigeteilte, aus Casino Royale mit dem Defibrillator, mhm. dem SIM-Kartenlesegerät oder was da drin war und alle möglichen Geschichten. Ja. Genau, der Tisch, wo sie alle da. Also im Prinzip jeden Film und da entsprechend dann seine Notizen und Fotos, wie er da im ewigen Eis steht bei Die Another Day und so im Schneeschloss und so Geschichten, ja. Halt im Schneegebäude, ja, cool. Und genau. Oh, hier ist Peter Lamont und wer ist neben ihm?
Hi, I'm Michael G. Wilson, producer and writer of the James Bond movie.
Köstlich. Ja, muss mal gucken. Da will ich mal. Das Buch scheint cool zu sein.
Mhm.
Frage mich nicht, wie ich drauf kam. Ja, die Zerballerung nervt ein bisschen, muss ich sagen. Also, ja. Da werde ich mal entsprechend heute mal Wirbel machen in Amerika.
Ja, mach mal.
Nicht so auf dem Schreibtisch. Aber ich wollte dir von der frohen Kunde berichten. Das ist eine Peter Lamont. Wie man immer ihn aussprechen möchte, Biografie gibt.
Ja. Ja, cool. Wobei, also es klang jetzt mehr nach Bildern als Biografie, habe ich das richtig verstanden?
Der Untertitel ist Designing the James Bond Films. Also im Prinzip schreibt er halt darüber, wie er die Filme, was er da wie, wo und wann macht. Ich mache es mal ganz kurz auf. Ist ein wenig unwieldy, das Buch, wie man hier sagt in Amerika. So, ich habe geschaut und dabei habe ich artig mit dem Buch sogar den Podcast Aufzeichner abgestaltet. Da muss ich mal das Bild minimieren. Vielleicht hätte es dann nicht dazu kommen können. Keine Ahnung. Ist also ein Buch, in dem schreibt er nach einer kurzen Einführung über jeden Film, an dem er mitgearbeitet hat, und er schreibt dann da seine Erinnerungen rein über den Film. Also ist nicht eine sein Leben umfassende Sache mit Titanic und allem drum und dran, sondern eben James Bond Filme. Und da eben aber Fotos rein, die du kennst oder noch nicht kennst oder so, auf 200 Seiten rund.
Ja. Genau. Ja, nicht schlecht. Ja. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass du es umtauschen kannst, weil das schon irgendwie blöd wäre.
Ja, ich weiß nicht. Ich meine, man kann nichts mitnehmen hinterher am Ende des Tages, aber bis dahin möchte ich mich dann mit unzerballerten Deckeln da umgeben, sozusagen.
Ja. Ah je. Ja, aber cool. Also grundsätzlich, dass es das Buch gibt, ist ein cooles Buch. Cool.
Wollte ich dann dir mitgeteilt haben, dem Buch- und Bond-Freund.
Ganz reizend. Da könnten wir auch gerade noch kurz gemeinsam auf das eingehen, was du mir letztens geschickt hast, von der Firma Atomic Empire.
Ja, hilf mir mal.
Das Spectre Board Game.
Ach so, Atomic Empire ist ein Comic- und Buchladen in den USA und das Spiel ist wohl, weiß nicht, wer das macht oder so, aber genau, ein Spectre Brettspiel.
Asmodee Editions, wie auch immer. Also
Asmodee ist bekannte Firma, die machen die sitzt, glaube ich, in Frankreich und die haben auch Lizenzen an allen möglichen großen anderen Spielen. Ich weiß gar nicht, ob die heute sogar auch schon Siedler machen oder so, oder ob Siedler noch beim Täuber selber liegt, aber ich meine, die machen auch sowas in der Art. Ja.
Okay. Mhm. Also klingt ja grundsätzlich interessant. Also so 2 bis 4 Spieler. Jeder übernimmt einen Bösewicht, einen iconic 007 Villain. Mhm. Und ja, dann muss man versuchen, die Nummer 1 bei Spectre zu werden. Weil, keine Ahnung, wie sich das dann als Boardgame spielt. Andererseits ist ja auch Call of Duty das Boardgame angekündigt.
Ja.
Von daher, wer weiß.
Also bei 007, das Brettspiel, kann ich es eher noch nachvollziehen mit langsamen Plots und Zügen und strategischem Handeln als beim Ballerspiel Call of Duty als Brettspiel. Wie soll denn das gehen, bitteschön?
Ich weiß auch nicht. Also, es gibt ja Doom, das Brettspiel, das habe ich aber noch nie gespielt.
Okay.
Und wenn sie Doom hinkriegen, dann wird das vielleicht auch funktionieren.
Doom, das Brettspiel. Okay, ja.
Ja. Guck mir das hier gerade mal an, aber ich kann da, wird da noch nicht so ganz schlau draus. Auch wieder viele kleine Würfelchen, die man dann so draufsetzt.
Ist aus Doom oder aus Spectre oder aus Call of Duty?
Das Spectre.
Ah, okay.
Call of Duty ist bisher nur angekündigt, dass sie es machen wollen. Da existiert noch nichts davon. Das sieht ein bisschen so aus wie dieses Eclipse von Felix, nur in viel einfacher gehalten.
Ja.
Weil jeder so ein kleines Kärtchen hat mit verschiedenen Möglichkeiten, was er spielen kann. Ich erkenne jetzt die Karte Blofeld.
Mhm.
Gibt aber noch andere, die...
Ich sehe gerade Stromberg gerade. Ich sehe gerade Stromberg gerade. Und Data 4 seiner Sachen sind Tracking-System, Liparus Tanker, Potemkin Unterseeboot und HMS Ranger. Also wahrscheinlich schon die ganzen Sachen aus den Filmen wirklich. Untertitel ist Can You Be Number One? Spectre, the Board Game. Genau. Natürlich mit Chips, cool. Mit deinen Würfeln, hast du schon gesagt, und die Chips oder Figuren, 07 Monopoly Chip, dann so eine Spectre-Figur, so der Krake dabei und so. Das ist ganz witzig. Aber das Board Game sieht überschaubarer aus jetzt als das Assassin's Creed Spiel, wo du irgendwie 3 Tische brauchst dafür oder so. Oder von Felix das Spiel, wo du halt erstmal einlesen musst.
Ja, nee, das stimmt.
Aber die ganzen Alten sind dabei hier. Ernsthaft Blofeld, Emil de Lago, Raoul Silva ist dabei, Aristoteles Christatatos. Was hat der nochmal gemacht, der Christatos? War das einer gewesen von U.S. Only, die auf dem Berg klettern sind hinterher?
Ich weiß es nicht mehr. Der fällt mir gerade echt nicht mehr ein.
Rosa Klepp ist bekannt, aber Aristoteles Christatos, griechischer Unternehmer. Oder war das der aus Timothy Dalton?
War For Your Eyes Only.
War For Your Eyes Only?
Mhm.
Okay, wie ich mir davon fast schon dachte. Das war einer der Rebellen, wo erst Bond meinte, er wäre mit dem falschen Rebellen zusammen, aber dann meinte er, ich bin der richtige Rebelle, mein Kumpel ist der falsche Rebelle, der mit dir zusammen ist und so, genau.
Ja. Mhm. Stimmt. Gott, oh Gott. Und natürlich, das ist ja der Film mit Bibi.
Ist For Your Eyes Only Bibi?
Ja.
Mhm. Ich habe da immer nur Griechenland und Tauchen ohne Wasser und auf den Berg der Einsiedler klettern mit Kletterausrüstung dabei. Ah so, mit Bibi auch noch.
Ja, der hat alles. Alles, was man braucht.
Hilfe. Ja, also wer dann Brettspiel spielen möchte, der kann dann bitte zuschlagen und sich das angucken.
Genau.
Leider angucken, vielleicht spielt es auch gerade unser, ich glaube, die Drax Villa, dann gibt es Ulrich Krabke, Spa Resort, Launch Complex im Amazonas, das sind Sachen, die auf dem Spielbrett eingebaut worden sind. Secret Underground Lair, Volcano Lair, wir grüßen einmal mehr den von mir sträflich unterbewerteten Bond mit Tiger Tanaka, dann die russische Archangel Facility, die Klongs, vielleicht unser Schlager ist gerade auch damit beschäftigt, denn ich habe ihm vielfach gemailt, aber er hat sich nie gemeldet. Vielleicht ist er auch gerade in geheimer Mission unterwegs und muss da irgendwie dafür sorgen, dass sich eben Blofeld, Stromberg und Co. nicht über den ganzen Erdball ausbreiten.
Genau.
Ja.
Naja, irgendwann einmal vielleicht.
Du, ich bleib dran. Und wenn wir diesmal jetzt nicht kriegen, dann eben beim nächsten Mal. Das Spiel kommt aber wohl aus Spanien. Wenn ich mir die ganzen Entwickler so angucke, Javier Angeriz Caburasi, Antoine Bauta, Juan Echenique, Stefano Guerrero, Rob Harris, klingt wie ein Amerikaner, aber interessant. Und 2022. Und der Publisher ist Modifius Entertainment, kommt aber aus England, lass dich schlapp. Haben Spiele gemacht zu Kung Fu Panda, Elder Scrolls Skyrim, Fallout Wasteland, Thunderbirds und 5 Parsecs from Home, Solo Adventure Wargaming, Science Fiction Solitaire Wargaming mit RPG Character Progression. Meine Güte.
Five was? 5 Parsec from Home?
Genau.
Was? Ich hab nie gehört.
Ich auch nicht. Also.
Das andere war noch jetzt alles so, Leute, Tatsache.
Ja. Aber ich sag mal so, wir haben ja auch in deinem Spieleladen in Koblenz deutlich mehr Spiele gesehen, als wir jemals zuvor gekannt haben. Also insofern.
Ja.
Insofern habe ich da jetzt keinerlei Bedenken, dass ich das nicht kenne.
Nee, ich muss jetzt gerade nur mal nach Kung Fu Panda Board Game gucken. War auch ein Kickstarter. Es scheint echt das neue Ding zu sein.
Bei Brettspielen meinst du, ne?
Ja. Aha, okay. Auch ziemlich kleinteilig mit irgendwelchen Rädchen und. Okay, nee, das brauche ich nicht für meine Kinder.
Es gibt hier eins, da dachte ich erst an Info kommen, weil das Station Fall heißt.
Mhm.
Und es hat auch arge Kleinteiligkeiten und Karten, die Fülle und dann ein großes Spielbrett mit der Station drauf. Und dann aber Bilder mit einer dreidimensionalen Station, also mit Boden-Dingsbumskirchen. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 Ebenen. Und die sehen aus wie ein bisschen wie 3D-Schach mit Mr. Spock so ungefähr. Also ich weiß auch nicht, ob das nur ein Gag war, das ganze Ding, ob das nie verkauft wird dazu. Aber genau, das Ding, das was zeigen ja eben an Spielemessen. Oder ich habe es auch schon gesehen, dass die Brettspielgegenden haben. E3 nicht so viele, aber bei BlizzCon wird viel Brettspiel gespielt. Ja, und dann schreiben sie auch gleich zu dem Bild. Ich muss jetzt mal schicken mit dem 3D-Schach hier. Warte mal. Da wirst du lachen, wenn du das siehst. Kommentar eines, der das sieht, sagt, this is sensational. Is it sturdy enough to actually play on it? Dann sagen sie, ja, sieht so aus. Und dann schreibt einer halt, dude, I hope you really like this game after your second play. Wahrscheinlich, weil man oft aufbauen muss, das Ding oder so. Ne? Ja.
Ja, das hat was.
Station voll. Hat aber nichts zu tun mit dem Adventure, sondern ist eben nur halt so ein 3D-Spielbrett, wo halt die Mannequins drauf rumlaufen. Aber wenn ich es mir ganz ehrlich gesagt, das ist nur von den Leuten so gebaut, glaube ich, wenn ich es dir mal schicken darf, dieses Foto nochmal hier, das ist nicht, auch nichts Offizielles. Das ist schon so sensational, nicht, guck mal genau hin, also da siehst du schon aus der, das ist halt Wellpappe im Prinzip.
Ja, klar.
Und die haben das nur den Spielplan farbfotokopiert und wenn du drauf guckst, sieht es schon öselig aus, die ganze Sache. Also auch wenn sie unten das Ding als Holz haben und so mit schwarz lackiert und so, bin ich jetzt nicht ganz so, oder Mitte, weiß nicht, Klorollen oder was dann in der Mitte gemacht haben zum Abstand halten und so. Naja,
ja.
Brettspiele, die Welt nicht kennt, braucht sie, ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, aber hey, die Idee musst du erstmal haben. Nur das Ding sieht auch ein bisschen so aus, als dürfte man es nicht zu oft bewegen.
Oder wenn dann der Hund irgendwie die Katze ins Zimmer kommt, dann ist alles vorbei sofort.
Dann ist für die Katze, ja.
Dann ist alles richtig. Everything for the cat, wie ich immer gerne sage, genau. Ja, wie wir darauf gekommen sind, weiß ich auch nicht ganz. Doch, das Spectre Board Game hast du mir nochmal
nahegefügt.
Ja. Halt. Genau.
Ja.
Und Kung Fu Panda, kann das was? Ist dieses Brettspiel oder ist es einfach nur so ein generisches Brettspiel mit Kung Fu Panda Figuren oder so?
Ich habe jetzt ja nur die Bilder gesehen. Das sah auch so aus, als ob jeder Spieler dann sein Ding quasi vor sich hat. Das eigentliche Spielbrett ist recht klein.
Mhm.
Es gibt auf der Kickstarter-Seite war es nicht so ganz klar erkennbar, was dann wirklich im Spiel drin ist, weil es wahnsinnig viele so Plastikfigürchen auch wieder gab. Die wären dann ganz nett, wenn es um meine Kinder geht. Aber für mich sah es jetzt vergleichsweise generisch aus. Andererseits, hey, es ist Kung Fu Panda. Es soll jetzt ja nicht riesen kompliziert werden, weil es wahrscheinlich dann schon eher für Kinder gedacht ist.
Ja.
Und nur weil ich auch Spaß mit den Filmen haben muss, das ist ja nicht für mich jetzt sein. Das passt schon. Aber ich werde es nicht kaufen.
Ich werde sie auch nicht kaufen. Aber wer raus Lust und Geld hat, raus mit der Kohle, raus mit der Kohle.
Genau, eben. Die Wirtschaft muss unterstützt werden.
Das ist richtig.
Aha.
Auch die Papierwirtschaft. Extra, ich habe kaum Papier die Woche irgendwie bekommen. Ich denke, Mensch, was schredder ich bloß hier am Wochenende mit Jürgen, aber Der Shred 400 ist im vollen Einsatz hier. Also es kommen noch vier Seiten, das war es schon gewesen.
Du hast vorhin erzählt, du wirst dranbleiben bei unserem Ehrengast.
Ja.
Da fiel mir gerade ein, dass ich wir nehmen auf am 6.5.
Ja.
Ich habe vor ungefähr 5,5 Monaten einen Artikel veröffentlicht über Pepper's Adventures in Time.
Pepper's Adventures in Time.
Genau, ein
CPC-Abenteuerspiel oder was?
Nein, PC.
Okay.
Ja, PC, aber war ein Kinder-Adventure, aber über die amerikanische Geschichte. Mhm, hat mir echt total viel Spaß gemacht. Und da waren aber vier Designer dran beteiligt, unter anderem
Peter Lamont.
Nein, leider nicht. Unter anderem James Jensen.
Aha.
Aber die Hauptdesignerin war Lorelei Shannon. Die hat später noch King's Quest 7 hauptsächlich gemacht, also federführend, und Phantasmagoria 2.
Mhm.
Und schreibt seitdem Horrorromane. Und ich habe damals im Dezember versucht, mit der Frau in Kontakt zu treten. Habe es eigentlich schon im November probiert. Es hat nicht geklappt.
Wie geht's dir?
Dann habe ich irgendwann... Ja. Genau. Ich habe Kontakt gekriegt mit, jetzt fällt er mir gerade nicht ein, der
Bob Bates.
Nein, mit Josh Mandel. Der hat gesagt, ja klar, ich beantworte die Fragen. Dann habe ich ihm die Fragen geschickt, hat er gemeint, oh sorry, ich war mir der Kontaktmann zwischen dem Team und Ken Williams. Das kann ich dir alles nicht beantworten.
Ah.
Das kann dir alles Lorelei beantworten.
Ja.
Und die hat halt nie geantwortet. Dann habe ich den Christian Schmidt angehauen.
Mhm.
Und der hat gemeint, ja, ich kann es mal probieren, ob ich mich mit der kurz schließen kann. Und der hat mir vor einer Woche geschrieben und gemeint, hey, du ahnst es nicht. Ich habe im Dezember ja nachgefragt.
Ja.
Und jetzt hat sie sich gemeldet. Die beantwortet gerne deine Fragen. So, okay. Und das ist genau die Mailadresse, an die ich vor 5 Monaten schon geschrieben habe. Hab also jetzt dann diese Mail quasi weitergeschickt, damit halt klar ist, ich bin das. Und seither warte ich wieder auf eine Antwort. Also anscheinend kommt wieder keine.
Oh ja.
Mal schauen. Zu Pepper bräuchte ich jetzt auch keine Antworten mehr. Ich meine, der Artikel ist durch, aber ich würde trotzdem noch gerne ein paar Sachen wissen und vielleicht dann ein Interview machen.
Mhm,
und speziell für Phantasmagoria 2 wäre es natürlich cool, wenn ich die Frau dann schon mal wirklich so weit hätte, dass sie mit mir redet. Aber naja, es klingt nicht danach.
Vermutlich ist sie beschäftigt, die neuesten Horrorromane fertigzustellen oder so.
Wahrscheinlich, ja.
Mhm.
Naja.
Lorelei Lee, vermutlich ein Künstlername, oder?
Lorelei Shannon. Ich glaube nicht.
Ah, okay, wie komme ich auf Shannon? Shannon, okay.
Hm.
Aber Lorelei kommt mir ja trotzdem wie ein Künstlername vor.
Ja, das ist, aber ich glaube, also so steht sie zumindest überall auch. Mal gucken. Gott, ich meine, gibt ja immer seltsame Eltern. So, mal schauen.
Ich meine, klar, Lorelei in Deutschland und so weiter.
Ist in Arizona geboren. American Writer of Horror and Computer Games. Okay. Steht nichts dabei, dass es ein Künstlername wäre. Andererseits, wer weiß. Ihr letztes Buch ist aber hier laut Wikipedia auch schon wieder von 2008, Raven's Wake.
Tja.
Naja, also das fiel mir nur ein. Gut, dass du dran bleibst. Ich wollte dir damit nur sagen, manchmal geschehen Zeichen und Wunder und nach 5 Monaten melden sie sich.
Also mein Stargast normalerweise ist der rasch dabei mit der Antwort auch und so weiter und erklärt dann auch, hat dann auch letztes Mal groß erklärt, warum er lange nicht konnte und überhaupt und was da los war und Zeit und Events und Geschichten, die er da machen musste mit anderen, ich kann euch zu viel verraten, sonst würde die seine Identität verraten werden. Nee, aber Ende vom Lied war halt eben entsprechend, er hätte nicht gekonnt, aber sag ich kein Problem, weil das war ja schon vor 4 Wochen gewesen, bei der vorletzten Folge halt, und dann am Ende des Tages sage ich, gut, ich melde mich nochmal, alles klar, habe ich mich gemeldet vor 2 Wochen, dann vor einer Woche. Und ich glaube, diese Woche Mittwoch auch nochmal geschickt, aber wenn er irgendwie auf irgendwelchen geheimen Missionen ist, dann sollen wir ihn auf der Mission lassen und dann
ja. Ja, eben. Haben es ja nicht eilig. Passt schon.
Naja, eilig nicht jetzt, aber es wäre schon schön gewesen, wenn wir gesagt hätten, hey, wir haben jetzt die Bond-Filme alle durch und können wir das Thema wirklich mal erschöpfend abschließen. und müssen es nicht künstlich mit Spielen und Büchern am Leben halten, bis er dann mal irgendwie kommt, der Stargast. Ja, okay.
Nee, stimmt. Wenn wir dann erstmal dabei sind, alle Star Trek-Serien zu besprechen,
ja,
ist zu spät.
Oder alle 500 plus Dragon Ball Folgen, die es gibt von allen möglichen,
oh ja,
Dragon
Ball
Serien.
Mhm. Bitte, ja.
Wo dann doch primär immer gekämpft wird am Ende des Tages.
Mhm. Könnten wir auch, wie hieß der? Es gab doch auch so einen Fußball.
Captain Tsubasa.
Genau, richtig, ja.
Nee, nicht schlecht. Captain Tsubasa ist gar nicht schlecht. Du lachst, aber ist wirklich nicht schlecht.
Ich habe es versucht vor, ich weiß gar nicht, auch schon wieder eine Weile her, aber irgendwo waren die Folgen abrufbar und ich habe die ersten paar nochmal versucht, mhm, bei meinen jetzt elfjähriger, ich glaube vor 2 Jahren oder so habe ich es probiert, mhm, ja, so Fußballabwehr, dann haben wir halt ein paar Folgen geguckt und ich ertrag das nicht. Nee.
Und warum
das kann
nicht?
Kann ich nicht. Das ist mir alles zu lang gezogen und also gerade halt diese Fußballspielerei dann, wenn dann immer Nahaufnahme des Gesichtes, nein, dieses Mal werde ich dich bezwingen, bla bla bla, und dann Schnitt dann wieder auf den anderen, auf den Torwart, der dann im Kopf denkt, ah, er glaubt, er kann mich bezwingen, aber nein, ich werde, schieß doch einfach und gut ist. Also ich finde Fußball ja eh schon, es tut mir leid, liebe Hörer, relativ langweilig, wenn ich mir das dann noch so gestreckt angucken muss und dann noch das Schlimme ist, ich kann mir den Scheiß ja merken, da kommt ja dann ein ehemaliger brasilianischer Nationalspieler,
genau,
quasi als Trainer zu dir.
Genau.
Und so,
oh, genau.
Nee. Egal. Ja. Also. Ja, das können, wenn du das möchtest, dann können wir das natürlich auch besprechen.
Da musst du mir erst mal sagen, wo man das herbekommt, das ganze Ding halt. Also.
Also ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwo gestreamt wird, aber damals war es auf, keine Ahnung, lass es Amazon Prime gewesen sein, ich weiß es nicht mehr.
Jo.
Ja. Aber so verzweifelt sind wir noch nicht.
Ich denke nicht. Also da haben wir noch viel mehr, was wir noch vorher besprechen können. Mhm. Ich forsche im Hintergrund immer noch über Josef Binder und Maurice Binder, weil Josef Binder auch in New York eine Grafikagentur aufgemacht hat und dann ja auch Maurice Binder in New York geboren wurde.
Ja, so langsam schließt sich hier dann doch
was. Aber das müssten die dann auch, wenn, irgendwie hinschreiben, oder nicht? Er ist jedenfalls geboren worden, oder er wurde geboren in Josef Binder in Wien, Österreich-Ungarn. Das war noch Zeiten. Und er hat dann auch Sachen gemacht, Die weiße Frau und so weiter und Meindl-Kaffee, Lebensmittel, so das mit dem Meindl-Moor, ein schwarzer Kinderkopf mit so einem Hut, weil es irgendwie Kolonialwaren gab und all so Geschichten. Und Josef Binder hat groß Design gemacht.
Okay.
Ja, aber ja. New York Weltausstellung hat ein Poster gemacht, also der wusste schon einiges, der Mann. Naja, mehr kann ich da leider nicht zu sagen heute. Wer sich da mehr auskennt, der sollte sich doch bitte bei uns mal melden. Finde ich schade, normalerweise ja, hätte man das irgendwie doch eigentlich, jedenfalls privates Maurice Binder gilt als Freund der Frauen, blieb zeitlebens und verheiratet auch keine Kinder. Junggesellendasein aus einer schrecklichen Verbindung von Verwirklichungen baut mir eine Sammlung oder Kunst auf mit Werken von Picasso oder Henri Matisse. Seine Sammelleidenschaft stammte aus ästhetischer Begeisterung für die Werke, nicht aus finanziellen Erwägungen.
Mhm. Aha.
Genau, ist mit 72 an Lungenkrebs gestorben. Und die Eon Productions hat eine große Gedenkfeier im National Film Theater für ihn abgehalten. Jo.
Dann haben wir eigentlich das Thema Bond wieder behandelt.
Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Und schalten Sie auch dann wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Off Topic.
Also ich kann dir von den ersten 30 Seiten des Romans Liebesgrüße aus Moskau erzählen. Den habe ich jetzt nämlich angefangen. Mhm. ist der Band 5 aus der Reihe, nachdem ich dann Diamantenfieber durch hatte.
Ja.
Diamantenfieber war gute Unterhaltung, aber im Vergleich zu Moonraker fand ich es ein bisschen schwach.
Mm.
Es war so vor sich hingeplätschert. Es war halt wirklich dann letzten Endes einfach nur Diamantenschmuggel. Und irgendwie habe ich mit mehr gerechnet, mehr erwartet.
Kein Weltraum und so weiter.
Nee, das wollte ich ja auch nicht, aber es war halt so, ja, nicht so spannend. Mag jetzt dann Mitte der 50er, als es erschienen ist, anders gewesen sein.
Hm.
Aber es ist ganz lustig, weil dann halt auch zwei schwule Killer mal vorkommen. Mhm, und dann hast du natürlich direkt die zwei Jungs dann aus dem Film vor Augen.
Ja.
Aber die sind, außer der Tatsache, dass es zwei Männer sind und beide schwul, ist es halt, hat es gar nichts mit dem Film zu tun. Also man hat immer das Gefühl, die Filmschaffenden haben durch das Buch, durch die Bücher immer so durchgeblättert, was so einmal aufgemacht, so durchscrollen und dann, ja, da den Finger drauf, das nehmen wir jetzt, das klingt gut. Und bei Liebesgrüße aus Moskau ist es ähnlich. Das beginnt mit dem, der Film beginnt ja damit, dass dieser Bond-Doppelgänger, also da von dem Killer,
Plasma genau, macht. Der macht da sein Heckenlabyrinth-Abenteuer und dann war es das gewesen, genau.
Genau. Die Szene existiert so nicht, aber dieser Bösewicht kommt tatsächlich in Liebesgrüße aus Moskau vor.
Mhm. Dem, also, der ist der Bösewicht, dem dann Oberst Klepp mit ihrem Schlagring in Bauchschläge nichts passiert, so ungefähr. Dann war das genau, der gewesen.
Richtig. Okay. Richtig. Und mal gucken, also zumindest existiert diese Figur, der hat auch denselben Namen, den ich jetzt gerade trotzdem wieder vergessen habe.
Mhm.
Und auf den ersten 30 Seiten wird der halt eingeführt und der kriegt jetzt einen neuen Auftrag. Mehr weiß ich jetzt noch nicht, aber das fand ich ganz spannend, weil der auch so charakterisiert wird wie der Typ aus dem Film.
Mhm.
Also da haben sie ein bisschen mehr wenigstens schon mal übernommen.
Mhm.
Mal schauen. Jo, genau. Dann schaffe ich bis zum nächsten Mal vielleicht den Roman und kann mehr erzählen.
Sehr gut, sehr gut. Mhm. Gut, hier auch noch, ich muss einer über Maurice Binder loswerden. Hier, Maurice Binder haben sie ja schon bei den ganzen Dokus, die wir gesehen haben, haben sie gesagt, ja, der hat immer alles erst sehr spät abgeliefert und so auf dem letzten Drücker. Und dann war er meistens unzufrieden mit Ergebnissen, hat das nochmal gemacht und dann erst ganz gegen Ende abgegeben, was Spannungen mit den Potenten zur Folge hatte. Und sie konnten bei der üblichen Testverführung nie den eigentlich geplanten Vorspann berücksichtigen, was die Gesamtwirkung des Films beim Publikum beeinträchtigte. In einem Film sahen auch die Produzenten das Ergebnis erst bei der Uraufführung, da Binder mit seinem Filmmaterial kurz vor Beginn der Vorstellung im Theater erschien und dieses noch in die bereits vorhandene Filmrolle eingefügt werden musste. Überleg dir das mal. Überleg dir das mal.
Eieiei.
Irre, oder?
Das kannst du heute nicht mehr bringen.
Und dann kommt er irgendwie zur Uraufführung mit so ein paar Spulen und sagt, hier, klebt das nochmal kurz vor dem Film vor und so. Und
genau,
graue Haare bei den Produzenten und allen Anwesenden irgendwie.
Aber dass sie ihn trotzdem noch behalten haben.
Zeigt ja, wie gut er war. Das zeigt ja wirklich, wie gut der Mann war. Also und er hat ja wirklich, ich meine, die ganzen, der letzte Countdown Science-Fiction-Film kennst du noch mit dem der Zeitreise. Hast du ihn gesehen? Mit dem US-Flugzeugträger? Der war gar nicht schlecht. Da sind irgendwie im Bermuda-Dreieck oder sonst irgendwo Zeitreise, da ist die Nimitz kurz vor den Angriffen der Japaner in der Nähe von Pearl Harbor buxiert worden.
Oh, doch, das sagt mir irgendwas, ja.
Und hin und her und greifen wir ein und werden wir die Japaner mit unseren Kampfjets irgendwie erledigen oder nicht und mhm. Und sie wollen es machen, hinterlich haben sich dann entschieden darüber dazu und mit Kirk Douglas als Captain und Martin Sheen und bekannte Menschen dabei. Und just als sie angreifen, den Angriff verhindern wollen, kommt ein neuer Zeitstrudel, Spoiler-Alarm, und strudelt sie wieder irgendwo hin. Ja.
Okay, nee, gesehen habe ich ihn nie, aber was du so erzählst, das habe ich irgendwann schon mal gehört, da.
Doch, aber den kann ich empfehlen, auch wenn ich ihn schon gespoilert habe jetzt. Also, und da auch da wieder der Vorspann entsprechend Maurice Binder.
Mal gucken, ob man den streamen kann.
Oder die Wildgänse kommen, die Seewölfe kommen, auch die britischen Kriegsfilme aus den 80ern. Hat natürlich wer gemacht? Maurice Binder, den Vorspann.
Ja.
Und beide mit Roger Moore übrigens. Beide mit Roger Moore. Als Captain.
Okay. Ja, Wildgänse, ja, stimmt. Den anderen wusste ich nicht.
Hm. Seewolf und Wildgänse.
Okay. Ne, es gibt Der letzte Countdown auf Amazon Prime, aber nur wieder in so einem extra Kanal namens Netzkino Select.
Mhm.
Was auch immer. Könnte man dann für 7 Tage wieder gratis mal testen.
Mhm.
Da sind dann die Insel des Dr. Moreau drauf. Die große Flut, der Tag, an dem die Erde stillstand. 2.
2, okay.
Ja, die geheimnisvolle Insel. 2. Da sind Leute so komische Sachen drauf, wenn die Sonne verglüht. Supernova.
Uiuiui.
Okay. Die Triffids.
Ja, das ist ein Film.
Okay. Mega Shark versus Mecha Shark.
Ja, dann kommt dann auch noch Mecha Godzilla gegen Mothra oder sowas wahrscheinlich dann. Ne?
Ich weiß nicht, das ist ja nur so die ersten, was weiß ich, Kundenschauten auch. Da gibt es dann auch die Reise zum Mittelpunkt der Erde Teil 2. Also es scheint ein knaller Kanal zu sein. Gott, oh Gott. Aber immerhin auch mit Kirk Douglas, dieser Vincent van Gogh Film. Der soll auch gut sein.
Es gibt übrigens auch noch einen zweiten Wildgänse-Film.
Okay.
Regie für Peter Hunt, den kennst du auch.
Ja.
Und die Story ist die, ich sag nur den ersten Satz, und John Haddad ist der Held wahrscheinlich, wird von einem Fernsehsender beauftragt, Rudolf Hess aus dem Kriegsverbrechergefängnis Spandau zu befreien. Der Sender hofft auf erhöhte Einschaltquoten wegen des Interviews mit Hess.
Wie hieß der Film?
Wildgänse 2. Also die Wildgänse kommen, okay. War noch Kriegsfilm da mit Söldnern, die in Afrika den gestürzten und gefangen genommenen Regierungschef Limbani zu befreien. Man hofft sich, dadurch die großen Vorkommnisse an Kupfer ausbeuten zu kommen. Der in die Jahre gekommene Colonel Alan Faulkner leitet die Operation, Richard Burton gewesen damals. Mit Hilfe einer Kampfverbote, also Freunde oder Sean und Rafer, der einen kleinen Hardy Krüger dabei, meine Güte, und Richard Harris war der andere, quasi Expendables, Richard Burton, Roger Moore und Richard Harris, alle legen los, und dann kommt auch noch Hardy Krüger mit dazu, und der Nachfolger war eben Wildgänse 2, diesmal sollen sie keinen Staatschef befreien, sondern Rudolf Hess. Falls sie dann Interviews machen wollen mit dem im Fernsehen, das auch unauffällig ist, wo keiner weiß, wer er entführt hat, wenn sie im Fernsehen Interviews mit dem bringen, aber gut. Was eine Story.
Ich überlege gerade, das wäre doch mal eine klasse Idee gewesen, so eine Geschichte als Jagged Alliance dann Fortsetzung zu machen. Nichts mehr von wegen Inselstaat, sondern hey, wir befreien Rudolf Hess.
Für Fernsehinterviews. Fernsehinterviews. Come on.
Eieiei.
Ja.
Klingt ein bisschen, als wäre auch damals der Writer's Strike gewesen.
Ah, mehr der Brain Strike, würde ich sagen. Du,
also. Oder so, ja. Eieiei. Aber den hast du auch nie gesehen, nehme ich an. Die
den ersten, noch den zweiten, war ich zu jung. Da war ich ja irgendwie keine 10 Jahre alt. Also das durfte man nicht machen irgendwie.
Ja.
Jedenfalls wurde auch gedreht in Berlin-Charlottenburg. Sogar am Einkaufszentrum der britischen Streitkräfte, sagenhaft, im Theodor-Heuss-Platz. Dann gab es Komparsenanfragen an die 248 German Security Unit der Royal Military Police. Aber die Mitwirkung an den Dreharbeiten wurde den Einheitsangehörigen vermutlich wegen des Kerninhalts des Spielfilms jedoch untersagt. Meine Güte, lass uns Rudolf Hess interviewen er hat dann auch entsprechend auf Rotten Tomatoes 20% bekommen.
Ja.
Mhm.
Oh Gott.
Das waren sie, die Filme aus den 80ern.
Ja. Da könnte ich ja elegant überleiten dazu, dass ich dann jetzt dank dir Top Gun Maverick gesehen habe.
Erzähl mal, dank mir, Hüstel, und ich habe dank mir, meiner selbst, noch nicht den Film, obwohl ich es auch könnte, ja, offensichtlich. Harre.
Ja, das könntest du offensichtlich tun.
Nicht wahr? Ich könnte auch viel Star Trek gucken, aber sag mal, wie war denn Top Gun Maverick?
Ich habe ja damals den alten gesehen und bin jetzt nicht so begeistert gewesen.
Vom alten oder vom zweiten?
Vom ersten.
Okay.
So dieses extreme Verherrlichen der Navy, der Army und sonst irgendwie, also alles okay, klar. Aber es war halt wirklich, wenn man handwerklich sehr gut gemachter Film, Punkt.
Der erste
und jetzt
der zweite?
Der erste. Und jetzt der zweite nimmt halt alles von diesem alten Film und treibt das jetzt halt mit modernen Mitteln dann nochmal auf die Spitze.
Mhm.
Also es ist immer noch ein verherrlichender Film. Klar.
Hey.
Man muss dazu sagen, dass Maverick, also die Tom Cruise-Figur, immerhin auch so einen Lernprozess in den 40 Jahren durchgemacht hat, im Sinne von, es geht auch darum, die Soldaten wieder nach Hause zu kriegen, wenn sie einen Einsatz haben.
Mhm.
Also so ein bisschen wenigstens wird schon auch darauf angespielt, dass die Armee vielleicht Leute auch einfach verheizt, wenn es halt das höhere Ziel verlangt. Aber ansonsten ist er einfach ein richtig gut gemachter Film mit Wahnsinns-Jet-Szenen. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, nee, den muss man im Kino sehen, auf der großen Leinwand mit richtig gutem Ton. Mir hat es jetzt so für mich persönlich gereicht. Aber der ist wirklich dafür gemacht, dass du ihn auf was möglichst Großem siehst. Und sie haben auch ein paar von den alten Schauspielern wieder aufgetrieben.
Okay.
Die dann da wieder ihre Rollen übernehmen. Und das, und klar, dann auch so ein bisschen dieses Generationending natürlich. Nichtsdestotrotz hast du immer das Gefühl, Cruise ist auch nicht wirklich viel älter als die ganzen jungen Kadetten, die er da jetzt ausbildet. Was ich mag, das kommt im Film gar nicht so raus, weil du heutzutage ja mit all den Spezialeffekten das gar nicht mehr merkst. Es gibt ein paar Hintergrundinfos, die siehst du jetzt nicht auf Paramount Plus, aber du siehst halt, was weiß ich, auf YouTube, dass die wirklich in den Jets gesessen haben. Also klar, nicht für die komplizierten Sachen, aber diese Schauspieler haben alle das Fliegen gelernt, sind mit so einem Jet hochgeflogen und es gibt Aufnahmen, die dann auch in den Film gekommen sind.
Moment, die haben alle ihre eigenen Jets geflogen?
Ja.
Nein, nie im Leben.
Doch.
Mal A, die Versicherungskosten und B,
ja,
wer lässt die denn Jets fliegen? Haben die gekauft oder was? Oder was? Oder wie?
Das kann ich dir nicht sagen.
Ich kenne das, dass die halt oft dann so eine Zwei-Personen-Jet haben, halt, wo sie da halt dann sagen, sitzen hinten dann beim Mitfliegerplatz drauf oder so, beim zweiten, was weiß ich, Funkingenieur oder was der da hinten macht, jetzt der zweite Mann an Bord. Und dann reduzieren sie vorne den ersten Mann weg oder sowas. Aber dass die selber die Dinger geflogen sind?
Angeblich ja.
Wow. Okay.
Und ansonsten gibt es natürlich diverse Elemente in dem Film, wo du denkst, boah, hätte es auch ein bisschen weniger Pathos sein dürfen, aber wirklich kann man sich sehr gut angucken.
Okay.
Kann ich empfehlen, auch wenn es natürlich für die meisten unserer Hörer eh zu spät ist, aber für dich, man kann ihn echt gut angucken.
Auch auf dem kleinen Fernsehapparat, also nicht
jetzt. Also ich hatte auch auf meinem Fernseher damit Spaß und der ist ja nun wirklich nicht riesig. Und dann habe ich aber noch angeguckt die ersten vier Folgen von Star Trek The Strange New Worlds. Und das fand ich ganz besonders spannend, weil bei Maverick nur die englische Tonspur drauf ist.
Ja.
Bei Star Trek Strange New Worlds in der ersten Folge eine deutsche Tonspur mit auswählbar, in der zweiten Folge nicht, in der dritten Folge nicht, in der vierten Folge gab es wieder eine deutsche Tonspur. Ich verstehe die Logik nicht so ganz, aber egal. Ich habe dann die Folgen, die gingen, auf Deutsch angeguckt, weil ich bei Star Trek natürlich immer das Problem habe, kenne ich das englische Wort nicht oder ist das gerade wieder irgend so ein Science-Fiction-Ding, das ihr erfunden habt, das ich nicht kennen muss?
Boah, früher ja, heute ist Star Trek nur noch Rumgeheule und so und da ist nicht mehr viel mit Technik dabei eigentlich. Aber
ja,
okay.
Das hier jetzt nicht. Das geht stark wirklich in Richtung von dem alten Kirk.
Okay.
Oder also so eine Mischung aus dem alten Kirk und von mir aus noch der Next Generation.
Ja.
Weil das jetzt ja dann unter Pike die Enterprise ist.
Genau.
Sprich vor Kirk spielt und entsprechend die auch so ein bisschen drauf sind, so von wegen, naja gut, es gibt diese Direktive, aber mal ganz ehrlich, ist uns doch jetzt egal.
Mhm.
Aber also da ist das quasi aus der Originalserie übernommen und dann aus der Next Generation schon so ein bisschen, naja, wir, also so ein bisschen das Philosophischere ist da auch drin. Aber es ist jetzt bei weitem nicht Discovery oder Picard, die ersten beiden Staffeln oder sowas. Es ist wirklich klassischeres Star Trek. Hat natürlich immer das Problem, dass es von der ganzen Optik her versucht, vor Kirk zu spielen, aber die Technik das ja nun mal nicht mehr hergibt. Also es sieht alles viel besser aus, logisch.
Geschenkt, das, klar, würdest, geschenkt.
Ja, aber sie bemühen sich stark, da irgendeine Verbindung herzustellen. Schwester Chapel ist schon da, nur halt viel jünger. Aber so sehr mir da die Schauspielerin gefällt oder so sehr mir die Figur an sich hier gefällt, muss die in den 10 Jahren, bis Kirk das dann übernimmt, noch eine ganz schöne Wandlung durchnehmen, weil sie jetzt schon so eine Taffe ist, die ein bisschen ja, raubeiniger ist. Und so habe ich sie jetzt aus dem anderen nicht in Erinnerung. Aber auch da gilt geschenkt. Also die 4 Folgen bisher haben sehr viel Spaß gemacht. Okay.
Du hattest die 2. Staffel Discovery nicht gesehen, oder?
Ich habe die ersten... Doch, ich habe es...
Weil da ist ja der Captain aufgetaucht. Ich überlege gerade, der Captain ist in der 2. Staffel gewesen. Mehr habe ich nicht ertragen bisher. Ich habe, glaube ich, 4 schon oder so, aber ich habe erst die ersten beiden gesehen, reicht mir. Dann hier muss ich ein Jahr Erholung mir einbuchen danach immer. Ja. Genau, da kam der her. Also bei Discovery ist das Beste immer der Gastkapitän. Beim ersten war es ja irgendwie Lucius Malfoy gewesen, der Gastkapitän, der auch großartig war. Großartig. Ja, alle anderen an die Wand gespielt. Und in der 2. Staffel war es dann dementsprechend hier Captain Pike. Der hat ja auch alle an die Wand gespielt, wieder mal mit Leichtigkeit. Und da haben die wohl auch gesagt, okay, gut, wir müssen irgendwie was machen, um uns die Fans bei Stange zu halten. Dann machen wir mal rasch eine neue Serie um halt in den Pike, weil er hat ja noch ein paar Jahre Zeit, bis er dann schließlich vor den Berthold-Strahlen gepackt wird im Maschinenraum. Spoiler-Alarm.
Ja.
Ist erst 50 Jahre, 60 Jahre her, aber gut, Spoiler-Alarm mal kurz eingebaut. Nee, gut, dann muss ich es wohl auch mal gucken. Wenn ich schon zahle jeden Monat halt dann da, ne, dann soll ich auch mal irgendwie entsprechend...
Dann solltest du das mal tun, ja.
Abholen. Ja. Ich schenke dir dann Dauer-Abo dafür halt dann. Ja. Strange New Worlds. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe kein bisschen... Manchmal war es für Rares, aber auch seltener irgendwie. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas gesehen...
Ich muss kurz bei Bares für Rares einhaken. Für dich, für die Zuhörer egal, für dich am Mittwoch sind meine Eltern dran.
Oh, sehr schön.
Ja.
Also am 17. Weil die Zuhörer können ja auch noch dann in die Mediathek gehen.
Sie können noch in die Mediathek gehen, genau.
17. Mai sofort hier aufschreiben. Bares für Rares.
17. Mai. Ihre Folge kommt dann... Lass mich gerade mal gucken. Ich muss hier in die Familiengruppe noch mal gucken, in diese reingeschrieben.
Oh, passt doch. Ist doch eine Folge, ist doch alles wunderbar.
Ja, den nächsten Mittwoch.
Nächsten Mittwoch.
Ist dann der. Ja, das ist dann schon noch früher. Die Woche davor, 10.
Oder? Was also, nächster ist der 10. Darüber, dann der nächste ist der 17. Wann denn jetzt?
Ja, am 10.
Okay. Alles klar, mit den geliehenen Klamotten.
Mit den geliehenen Klamotten, genau. Bin sehr gespannt, wie es aussieht.
Ich auch. Ich auch, mein Lieber, ich auch. ich wollte erst noch gestern Abend, sag ich, komm, ich gucke mir das Finale noch an. Ich hatte mir letzte Woche das Halbfinale angesehen von DSDS, aber es ist unerträglich. Es ist, Jürgen, unerträglich. die Länge ist eine Sache, da 3 Stunden und so weiter pro Sendung ist geschenkt, aber... Da ist keine Liveband, die dann letztes Mal dabei war wieder. Ich muss mal meine Notizen hervorkramen davon. Dann hast du die unerträgliche Moderatorin. Unerträglich. Sie mag ja auch ein netter Mensch sein, sage ich nichts dagegen. Und sie mag auch vielleicht Sportveranstaltungen gut moderieren können, wenn man viel schreien muss und so weiter. Aber in den ersten Minuten schon, meine Notiz war halt hier Moderatorin bereits in den ersten Minuten, die Person, die es einem alles verleidet. Und dann kommen Sachen, Sprüche wie, diesmal haben sie irgendwie Welthits gesungen, glaube ich, halt dann da. Und klar, okay, letztes Mal waren Hits von Bohlen, diesmal sind Welthits, hahaha. Und dann sagt sie zu einem, ich weiß nicht mehr, welcher Titel das war, aber sie sagt halt, ja, dieser Titel, der Titel war in 33 Ländern weltweit ganz oben. Mhm. Ich sag, ja, wo denn sonst? Auf dem Neptun oder so? Also, weißt du, was ich meine? Hast du den Witz verstanden? Ja. Ich weiß nicht. Also in 33 Ländern, ja, weltweit. Sag ich, ja. Ja, sicherlich. Welche Länder gibt es denn noch? Gibt es Länder irgendwie auf dem Mond oder so, die wir nicht kennen? Oder gibt es Länder im Andromeda-System, wo der Titel gespielt worden ist?
Nein, aber das, ja. Das ist so ähnlich wie bei, warte mal, der Drei-Fragezeichen-Folge, der verschollene Pilot. Mhm. Die haben wir als letzte in unserem Podcast da besprochen. Und da ist auch mal die Rede davon, dass der Bösewicht, so ein Dieb, Bankkonten auf der ganzen Welt hatte. Ja. Und zwar heißt dann auf den Cayman-Inseln, auf den Cayman-Inseln, in der Schweiz, auf der ganzen Welt. Okay, ja, da ist schon viel Welt zwischen den Cayman-Inseln und der Schweiz, aber und so ähnlich ist das hier mit diesen 33 Ländern. Es klingt halt immer gut, weltweit.
Ja, aber 33 Länder ist ja schon mal eine Hausnummer. Das muss ich nicht noch mal zu steigern versuchen, so meine ich halt. Ne?
Ja.
Ja.
Das ist RTL, die müssen das steigern.
Ich habe auch Konten auf der ganzen Welt. Ich habe ein Konto in den USA und ich habe ein Konto in Deutschland. Also wenn es ja, danach geht halt, da kann ich dem Bösewicht in den drei Fragezeichen direkt auf dem Fuße folgen. Vielleicht bin ich sogar unter falschem Namen. Ja, sei es wie es sei. 8 war noch dabei. 4 kamen weiter. Es kamen welche weiter, die teilweise schaurig schief gesungen haben und trotzdem gepriesen wurden. Dann war eine dabei, die hat diesmal alles richtig gemacht gehabt, auch von wegen Songauswahl sind sie beim Schimpfen, das war der falsche Song für dich, das war der falsche Song für dich, hat wirklich alles gut gemacht, hat da Ausstrahlung gehabt und hat alles und dann sagen sie, ja, nö, also das war ja nichts und so und du hast ja keine Ausstrahlung gehabt und da bin ich abgerührt und so, also starke Manipulation der ganzen Geschichte. Ja. Und sind dann eben halt im Finale jetzt 3 Typen und eine Frau. Also der Männerüberhang ist immer wieder unangenehm halt dann da, wo ich mir sage, es gibt auch viele Frauen, die gut singen können. Immerhin haben sie jetzt die Frau weitergewählt, die noch am besten singen konnte von allen Frauen am Start und so. Aber ja, ich kann nur auf Staffel 21 hoffen. Also diese Staffel hier, die kann es nicht. Wir haben ja oft geschimpft im letzten Jahr über die Moderatoren da und Juroren, nenne ich die Moderatoren, die Juroren, die dazwischen sprechen und singen, aufstehen und tanzen und so, aber also die Moderatoren, jetzt hast du die Juroren, Moderatoren, die Juroren, jetzt hast du halt eben Bohlen und Pietro Lombardi und dann die beiden Mädels, die eine als da Influencerin, auch Sängerin und generell irgendwas und dann noch die Nachwuchssängerin. Und die beiden sind so blass, wie sie blass sind, auch wenn sie sich irgendwie die Influencerin mit Perücken und Make-up und OPs in Szene setzt und so weiter. Aber die sind trotzdem beide blass. Also da gibt es kein Bantering zwischen den Leuten hin und her. Der Bohlen macht es irgendwie auch nur noch irgendwie, dass sie kommen, ich muss mal mitmachen noch halt dann da und verdammt, jetzt muss ich noch die 21. Staffel machen. Lombardi ist noch so eher noch der ein bisschen noch mit Herz dabei hängt, aber ja.
Du machst mir so richtig Lust auf die Sendung.
Naja, warum lügen, wenn es nicht gut ist, ne? Ich meine,
klar. Ja, guck, da bleibe ich bei meiner Sendung und gut ist.
Ja, aber da sind die Moderatoren ja auch schlecht.
Das ist Geschmackssache.
Nervig vielmehr sogar. Ich habe eine Folge gesehen letztes Jahr, wo es dann darum ging, die Moderatoren stellen eine Frage und die hören sich gar nicht die Antwort an, sondern stellen danach die nächste Frage, die sie vorbereitet haben und so. Also. Ja. Nee, sorry. Nicht mit mir.
Gut, also das hast du gesehen, das Halbfinale, und jetzt schiebst du das Finale vor dir her.
Ja, kommende Woche oder Wochenende mal, wenn ich irgendwie viel Mut mir irgendwie zugesprochen habe, dann werde ich es vielleicht nochmal wagen und gucken, ob ich dann irgendwie da mich einfuchse und es angucke, weil irgendwie eben 3+ Stunden, warte, ich kann dir genau sagen, wie lange es ist. das Halbfinale war mit 2 Stunden, auch gar nicht so, war kurz, 2:37 dabei. Und das Finale ist dann halt 3:07. Also von daher, ja, beide in einer Woche ist mir zu hart.
Kann ich nachvollziehen. Ja. Na, 2-3 Gläser Wodka-Tonic, dann geht das schon.
Ich habe keinen Wodka, habe ich noch gekauft, neu, habe ich erzählt, aber Tonic, ich kam nicht dazu. Ich wollte noch Tonic kaufen, habe ich vergessen. Wann war denn das? Am Mittwoch. Mittwoch war ich draußen. Regen, ja. Dann war Pizza im Angebot. Dann hatte ich noch für eine Bekannte einen Monster geholt, mit Apfelgeschmack diesmal. Hände alle voll, wollen eine Tüte haben. Sag ich, nein, keine Tüte bitte. Ich zahle euch keine 50 Cent für eine Tüte da und so. Und bin dann rausgetaumelt und noch eine Zeitschrift dabei und alles übereinander und der Regen. Und habe ich dann vergessen, den Tonic irgendwie noch einzukaufen. Tonic Water. Oh. Nun kann ich alles haben, kann ich mir dann wieder bestellen. Ich habe ja mal damals bei Safeway habe ich dann koffeinfrei sowieso, aber High Fructose Corn Sirup freien, sprich zuckerfreien Tonic mir geholt und der ging auch und ist gesünder als eben halt das Ganze mit dem Zucker drin.
Ja. Nee. Ja. Also dieses Wochenende kein Finale, dann muss der
ja
noch Pause machen.
Vielleicht sogar, wer weiß. Oder ich gucke mir Top Gun an.
Aber ohne Maverick. Tonic, dann müsstest du, ja, ich würde dir eher
Tonic ist ja was für ein Bond-Film gewesen. Tonic ist ja nichts für DSDS. Also DSDS kannst du ja auch dann harte Sachen trinken, zum schnelleren Vergessen oder so. Also, da muss ich dann, oder Feinherb oder sowas halt dann da irgendwie einen Wein holen mir, aber nee. Tonic Water wäre für einen Bond gewesen, für einen Podcast. Ich könnte noch ein halbes Glas mit mir brauen können, gleich mal gucken, aber Ich habe dann am Samstag, bei der letzten Aufnahme danach noch, du hast mir erzählt, glaube ich, sogar noch von der, wenn das nicht schon in der Folge davor war, ich meine in der 54 hättest du mir erzählt, dass jetzt Syndicate liefe auf dem, auf der PS5. Genau. Vielleicht auch in der 53, ich weiß nicht, das mir jemand erzählt.
Ich habe es, glaube ich, sogar zweimal erwähnt, ja.
Okay.
Daher kann das gut sein, ja.
Und du hast es so nachdrücklich erwähnt, dass ich dann nochmal am Sonntag letzter Woche, vorletzte Woche installiert habe. Weil am Samstag letzte Woche, ne, wie lange haben wir es nicht mehr aufgenommen? Ich überlege jetzt gerade. Doch, genau, so war das. Am Samstag, letzte Aufnahmewochenende, da habe ich am Sonntag und dann am Folgesonntag mit Mike zusammen Remnant from the Ashes gespielt. Und habe mich, er war dann der Meister schon, der das Ding durch hat, auf Platin sogar schon mit irgendwie Level 20 allen Items und Sachen. Und ich war noch erst auf 11, dann jetzt bin ich auf 15 immerhin. Und da sind wir dann durch die Welten gestolpert und macht großen Spaß. Er hat zwar schon gespielt, entsprechend für Platin ein paar Mal, aber es gibt immer noch Bosse, die er nicht gesehen hat oder Kämpfe, die er nicht kennt. Hatten wir dann letztes Wochenende, da waren dann 2 dabei, die er nicht kannte. Er hat noch mal sogar neue Loot bekommen und so, war dann das Erstaunen groß und es kann was. Ist ganz klar ein B-Titel, nicht so ein großes Team dahinter halt, aber Atmosphäre und so ist quasi so eine Mischung aus Action-Adventure in der Zukunft, Diablo und schweren Bossen. Das ist so die Zusammenfassung. Das gab es vor Jahren mal für Lau beim PSN Spiele des Monats. Er hat es dann auf Steam gekauft und gespielt, wollte sein Kumpel aber nicht, hat es normal gekauft und gespielt auf der PlayStation.
Okay.
Kenne ich auch von anderen Bekannten, der hat irgendwie Destiny gespielt und dann wollten seine Kumpels aber nicht auf dieses System, dann haben sie ihm nochmal eine Version geschenkt für die Xbox, dann hat er nochmal neu angefangen, hat dann da auch gesagt, boah, also, wenn ich mit Kumpels spielen kann, nochmal alles machen von vorne, also, Gott sei Dank für Cross-Saves heutzutage, früher gab es die ja nicht in dem Maße, aber Remnant from the Ashes, wir sind fast durch, letzter Boss, vor dem ruht gerade das Spiel so ein bisschen, und muss noch beendet werden.
Aber ihr wollt es gemeinsam noch durchziehen.
Ja, klar. Er meinte, ich sage auch, kann der Boss was? Und er meinte, naja, ist schon schwer und so. Und vielleicht luge ich da mal rein, weil der Boss ist auch an dem Punkt, wo alles begonnen hat, in der Station. Mhm. Vielleicht gibt es da wieder Briefe zu lesen und so, was ihn dann ein bisschen ermüden würde, wenn ich da sitze und die, lese die Briefe durch. Er macht nicht den Multiplayer. Auch immer gut, einer führt die Dialoge mit Leuten und so. Genau. Und ja, dann habe ich installiert, dann muss ich am Samstag doch installiert haben, dann Podcast Syndicate. Mhm. Assassin's Creed auf der PS5. Mhm. Und auch gespielt und noch weiter gespielt und noch weiter gespielt. Und bin dann in der Woche nach dem Podcast, gibt 8 Memory oder Dings da Kapitel durch 6 durch. Hab auch einige andere Sachen durch noch gemacht und ich finde es, war auch dann entsprechend schon in London, hab mit Churchill gesprochen, hab mit Churchill da irgendwie die Nazis gejagt, die Spione und so, alles sehr nett. Ja. Und ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Ich dachte, es wäre mehr klein-klein wie in Unity. Aber sie haben vieles des Klein-Kleins der Dutzenden von Nebenquests, die irgendwie nichts bringen, großartig rausgeschmissen, was schon mal gut war. Haben sich auf einige große Quests oder Questreihen, sei es um Darwin oder Karl Marx oder eben halt Churchill und so. Oder du machst deine ich habe halt die Erweiterung, da kannst du auch die ganzen Rätsel machen, die Verbrechensrätsel, wie im Vorgänger auch in Unity. Da ist dann irgendwie ein sehr junger Arthur Conan Doyle als Kind noch dabei und den müssen irgendwie reinkriegen vom Alter her der ganzen Sache. Und der ist dann irgendwie, gibt dir Tipps oder sagt dann, was dir für Mordfälle oder für geheimnisvolle Sachen zu lösen gibt und so. Und ich finde es sehr gut, muss ich sagen. Also sieht auch sehr schick aus, trotz des Alters. Und bin da gute Dinge gewesen.
Schön, das freut mich. Also und, ich habe es ja wirklich auch gerne gespielt, trotz der großen grafischen Probleme. Von daher muss es ja irgendwas anderes richtig gemacht haben. Ja? Aber schön, dass du es
auch... Ich habe immer gedacht, Mensch, Jürgen hat es mit den grafischen Problemen gespielt und bist oft in Häusern drin, wo du halt die Kinder von der Kinderarbeit befreien musst und so. Ja. Und dass das ganze Flackern, da wäre ich ja irre geworden dabei. Du. Also, boah, nee. Also ab und zu flackert es nochmal so ein bisschen, wenn die Shader und Beleuchtungen zu manieriert werden. Aber im Großen und Ganzen... tolles Spiel.
Ja.
Und dann dachte ich, letztes Wochenende, Mensch, also Syndicate läuft gut auf PS5. Warum installiere ich jetzt nicht mal Unity? Weil da haben mich zwei Sachen von Spielen abgehalten. Zum einen die wirklich Milliarden von gefühlten Quests und Geschichten, die ich da machen muss irgendwie im Spiel. Und zum anderen das Rauschen der PS4, weil wirklich da das Ding doch die PS4 anständig beansprucht, den Grafikchip und so. Ja, installiert. Kein Rauschen entsprechend auch natürlich. Ich war weiter, als ich dachte. Ich musste nur noch 2 Memory-Kapitel durchspielen. Vom Sammeln ging es auch. Ja, und dann habe ich es gestern Abend um 2 Uhr nachts durchgespielt. Also Abspann und so weiter. Abspann, Gott sei Dank, wieder die schnelle Vorlauftaste, wie schon in Black Flag, wo du halt die Namen ein bisschen beschleunigen kannst, bei denen, die dich nicht so interessieren. Ja. Bin dann gestern noch durch Franciade getappt, um da die Türme freizuschalten. Und 4 Trophäen trennen mich noch von Platin bei dem Ding. Also insofern.
Okay, nicht schlecht.
Gut, ich habe es lange genug gespielt. Angefangen habe ich nochmal geschaut im September 21. Dann eben halt Pause gemacht. Letztes Jahr viel Diablo und viel andere Geschichten gespielt. Und immer wieder mal reinguckt, aber dann auch wieder das Rauschen und so und jetzt dann eben dachte ich, komm, dann keine Gefangenen machen, Unity durchspielen und danach Syndicate weiterspielen. Wenn Syndicate durch ist, dann kommt Rogue an die Reihe und wenn Rogue durch ist, dann endlich, worauf alle schon warten oder auch nicht, seit Jahren, ich kann schon mal hinter mich greifen und es aus dem Regal ziehen. Komm her, willst du wohl? Werde ich nicht. Er wehrt sich noch. Hier, komm her. Da haben wir Assassin's Creed Origins. Natürlich mit diesen ätzenden Aufklebern oben drauf. Ich hatte mal die Goldfassung auch mit allem möglichen Schnickschnack. Rasch nochmal installieren, wahrscheinlich die Tage mal, damit ich, wenn es noch Sachen gibt, die dann irgendwie einzulösen sind. Nämlich großer Kummer. Ich komme gleich drauf zurück auf Origins. Bei Unity steht und fällt alles, ob ich Platin bekommen kann oder nicht mit den Servern von Ubisoft. Weil die wollen nicht. Die Server von Ubisoft aus irgendwelchen Gründen. Ich kann zwar alle meine Inhalte installieren, Gott sei Dank. Ich kann auch in die Multiplayer-Koop-Missionen reingehen alleine. Nur, manche sind entsprechend für 4 Personen gedacht und wenn ich alleine drin bin, habe ich doch viele Gegner, die mir um den Kopf schießen und sonst irgendwas machen. Und eine Mission gibt es auch, da bin ich zu schlecht noch scheinbar, da muss ich nämlich auf einer breiten Straße, wo ich nicht immer rüberspringen kann, auf beiden Seiten Sniper erledigen, während unten gegen die Zeit ein Auto oder ein Kutsche durchfährt halt. Und ja, forget about it. Ja. Und die habe ich zwar schon gemacht, ich muss dann nur noch 2 spielen einmal, dann hätte ich auch dieses Achievement oder die Trophäe für alle Koop-Missionen einmal spielen. Gut, und noch ein paar von den Heist-Raubzug-Geschichten. Aber in den Koop-Missionen gab es auch nochmal Skill-Punkte. Warum sie auf die Idee gekommen sind, weiß ich bis heute nicht. Dass du entsprechend deine Skills dann aufrüsten kannst. Aber die Trophäe für alle Skills und die Trophäe für alle Tutorials spielen gehen nur, wenn du alle Skills hast, was nur geht, wenn du alle Punkte sammelst in den Koop-Missionen. Was nur geht, wenn du Koop spielen kannst online mit Leuten. Was nicht geht.
Ich glaube, das wusste ich sogar mal irgendwann. Das war, mir liegt gerade, bei Syndicate konnte ich nämlich alles dann mir freischalten. Und da fiel mir eher so richtig auf, bei Unity ging das nicht mit dem, so wie ich es halt gespielt habe. Eben weil ich dann irgendwann an die Gläser an der Decke gestoßen bin. Ich konnte nicht mehr frei. Wie kriegt man da nochmal Punkte? Nee, was kriegt man da, um das dann freizuschalten?
Genau, du kriegst also so Assassinenpunkte, entweder fürs Erledigen von Story-Missionen oder eben einen guten Teil auch nochmal in den Multiplayer-Koop-Missionen. Und die kannst du finden. Ich habe gestern nochmal die Mission gespielt, wo du im Pantheon rumturnen musst, um halt da die Überreste von einem Assassinen, die nicht gefunden werden dürfen, zu befreien. Und das war cool. Das war fast ein bisschen wie das alte Assassin's Creed, so mit Gebäude erkunden und so. Hatte ich auch schon mal gespielt. Aber im Multiplayer ist es teilweise ein bisschen verheerend. Oder wenn du reingehst, ohne viel. Du musst wirklich schleichen, sonst bist du tot. Wenn da irgendwie Menschen auf dich rumspringen, in großen Mengen, großer Zahl, dann ist die Rauchbombe ein großer Freund und dich dann außerdem schnell zu verdünnisieren. Das ist die einzige Hoffnung, die du hast dann dabei. Aber das habe ich dann gestern nochmal so gespielt. Und da habe ich tatsächlich in einem Durchgang alle 5 Punkte auch gefunden. Und gar nicht so sehr auf Zeit, sondern auf Punkte sammeln gemacht. Und klar, wenn du mit einem im Multiplayer spielst, dann will die andere Person so rasch wie möglich durch und hat keine Zeit, dass du noch irgendwie durch die Nebenstraßen geisterst und Punkte zusammensammelst und so, weißt du, was ich meine? Also, ja, naja. Mal gucken.
Aber gratuliere.
Mal gucken. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank. Gratuliere mir, wenn ich Platin habe, dann sprechen wir weiter. Und richtiges Platin, nicht die Jürgensche Platin-Variante halt immer. Ne? Ja, und Origins halt steht hier bei mir in der Goldfassung, aber die ist dann immer so mit so miesen Aufklebern verklebt. Da muss ich nachher nach der Aufnahme mal mein Aufkleberlöser-Chemie-Labor öffnen und versuchen, die abzumachen halt, weil das sind solche Aufkleber, die nicht spurenfrei weggehen, sondern mit Schmier und Filz das Ganze dann bedecken am Ende des Tages und dies mag ich nicht.
Nee, das kann ich verstehen.
Dies mag ich nicht.
Gerade hier liegt, glaube ich, auch die Goldfassung oben davon. Das hatte ich damals bei GameStop als Teil dieser 9,99-Aktion bestellt.
Hui.
Ich glaube, die hatten mir da erzählt.
Guter Deal.
Ja, also ich weiß auch nicht mehr, was ich dafür hergegeben habe, aber es war nicht die Brüllerspiele. Also von daher, ich habe sie nicht vermisst.
Hallo, Origin 9,99, finde ich top Angebot halt.
Ja, 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 gut, also ich musste ja 2 andere Spiele dafür abgeben, 2 ältere.
Ah, und okay.
Dann 9,99 zahlen. Also, aber das war irgendein Zeug. Also die haben es mittlerweile stark eingeschränkt. Du darfst keine alten FIFAs mehr abgeben oder sowas. Aber ganz am Anfang haben die halt wirklich jedes Spiel genommen. Also war...
Heißt, du kaufst dir billig irgendwo 2 FIFAs für einen Zehner, dann hast du 20 ausgegeben, genau. Dann legst einen Zehner drauf und dann kriegst du Origins in Gold-Version und so.
Genau, richtig.
Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht.
Ja, eben. Und also das liegt hier dann in dieser Fassung rum. Ich glaube, da ist ein Soundtrack sogar mit dabei und so eine Karte zum Aufklappen.
Aber bei mir ist dabei das Spiel Season Pass Deluxe Pack.
Und ich schmeiß mit dem Soundtrack gerade durcheinander mit der Fassung von Assassin's Creed 4, die ich hier habe. Da ist so eine Einzel-CD dabei.
Sehr cool mit den Liedern und so weiter, die dann beim Segeln, beim Rudern singen.
Nee, leider nicht die andere Musik. Es gibt tatsächlich nochmal dann eine eigene Ausgabe nur mit Shanties, die sie irgendwann rausgebracht haben.
Genau, die wir beide nicht haben, über die wir schon oft gesprochen haben. Voller Sehnsucht. Die müssen wir nochmal irgendwie ausfindig machen. Ja.
So, jetzt ich möchte dann kurz mal einwerfen, ich habe heute Mittag nach ziemlich genau 60 Stunden, auch wenn es nicht Platin ist, aber ich habe die Story von Assassin's Creed Odyssey beendet.
Respekt. Hattest du da nicht gestern noch erzählt, dass du 60% noch gar nicht gesehen hast von den Inseln oder so? Oder war das was anderes gewesen?
Ja, ist auch so, ne? Ist so.
Wahnsinn.
Ja, also grob die Hälfte der Karte habe ich noch nicht gesehen.
Wahnsinn. Also
die Story war dann, ich habe vor allem gedacht, es kämen noch was weiß ich, wie viele Sequenzen und dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, es fehlt nur noch eine, komm, die probierste mal und die ging ratzfatz zu Ende. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, das ich auch bei Unity habe, da habe ich noch diese riesen Landkarte, ich habe noch nicht alle Söldner besiegt, ich habe noch nicht alle Kultisten gefunden, bla 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 bla, aber die Story ist halt rum.
Das habe ich gelernt, meine Fehler aus Assassin's Creed 2, weil die da ja eben halt die letzten drei Sequenzen quasi nahtlos ohne viel Speichern aneinander angeschlossen hatten. Ja. Und ich hinterher im Zuge der Erweiterung auch nochmal, oder der, was war das gewesen, da fehlten noch zwei Sequenzen, die sie dazwischen geschoben hatten und die waren dann irgendwie gegen Geld zu holen. Mhm. Und die, oder war das Rom?
Nee, das war AC2.
Ja. War AC2, ne? Mhm. Die habe ich dann nochmal mir zu Güte geführt und dann nochmal die anderen Sachen alle gemacht, soweit es ging. Und da denke ich dann auch, und da habe ich gelernt, so Assassin's Creed, immer mal so, wenn wieder eine Sequenz durch ist, mal ordentlich was Nicht-Sequenziges machen, damit du nicht am Ende dastehst. Hoppla, Spiel ist durch, aber jetzt ist noch irgendwie 80% aller Nebenaufträge unerfüllt, liegen geblieben und das kann nicht sein. Und genau, deswegen habe ich auch hier gesagt bei dem Ding, ich gehe erst dann rein in die letzte Sequenz, wenn ich alle Kisten und alle Rätsel gemacht habe oder Kisten gefunden und alle Rätsel gelöst habe. Und habe ich auch gemacht. Mhm. Und gut ist halt. Bei London habe ich das Problem, da habe ich angeblich laut Übersicht in ein, zwei Bezirken noch nicht alle Kisten gefunden oder noch nicht irgendwas nicht gefunden jedenfalls. Mhm. Aber ich sehe es nicht. Wo ich sage, hä? Wie kann es denn sein, dass ich angeblich hier die Kisten irgendwas sammeln würde, das jedenfalls fehlt mir da. Und ich sehe es nicht. Was kann man noch mal sammeln in London? Man kann gepresste Blumen sammeln.
Genau.
Man kann Flaschen. Kisten aufmachen, Bierflaschen. Also
Bierflaschen.
Genau, für Sean. Und
ich weiß.
Man kann Fotos sammeln. Und du kannst. Ach,
stimmt, diese Plakate da, ja. Mhm.
Genau, Plakate kannst du sammeln. Bierflaschen.
Also ich weiß, dass du bei verschiedenen Händlern ja auch immer noch mal Landkarten. Also
ja, alle gekauft. Alle gekauft. Alle gekauft. Okay, seit Assassin's Creed 2 kaufe ich alle Karten. Ja. Dann geht das Geld sofort in die Karten rein. Und für das Ding gibt es keine Karten. Die Karte, die es dafür gibt, die kriegst du, wenn du Helix-Coins kaufst. Aber es gibt bei dem Spiel auch Helix-Coins, wenn du Sachen schaffst. Also wenn du alle Blumen sammelst, kriegst du mal ein paar Helix-Coins als Dank oder so. Und da spare ich jetzt wie ein wilder Helix-Coins. Ich habe jetzt gerade irgendwie 800 irgendwas. Mhm. Und die Karte kostet Tausender.
Ja.
Und deswegen Helix-Coins sind eh für mich jetzt nicht so packend wichtig, dass ich sage, ich brauche einen Helix-Coin, um mir jetzt dafür mein irgendwas zu holen, damit ich das schneller öffnen kann oder weiß der Kuckuck was. Mhm. Deswegen hebe ich die Helix-Coins alle auf für die Karte der letzten sammelwürdigen Sachen halt dann da. Weil irgendwie denke ich mir, stopp, es kann nicht sein, und ich bin die Ecken abgelaufen, gerade auch, weil in London, der Jetztzeit mit Churchill und so weiter, gibt es ja keine Karten zu kaufen. Da musst du halt ein bisschen rumlaufen und mal deinen Superblick anmachen und gucken, der immerhin länger geht als in Unity. Aber ja, die Karte sagt, es gibt noch 3-4 von den Dingern, was immer es auch sein mag gerade, mir fällt es nicht ein, nach der ganzen Sammelei letzte Woche. Aber ich finde es nicht. Deswegen werde ich mal schauen.
Jo.
Und dann berichten.
Mach das, genau.
Bei Origins musste man nichts, gab es nichts online oder so, dass ich jetzt sagen müsste, ich muss es dringend Origins vor allen anderen Sachen vorziehen, weil sonst irgendwie Online-Server unten sind oder so.
Ich glaube, Origins hatte keinen Online-Modus mehr. Nee.
Gut, gut. Das war ja bei Unity auch noch so, die ersten Daten, die ja nicht nur Online-Modus mitspielen, da musst du auch noch deine Unity Companion-App installieren auf dem Smartphone.
Ja, ja.
Und mit der konntest du dann Kisten freischalten im Spiel wiederum halt dann da. Und hättest du die nicht, wenn du die nicht freischaltest, die Dinger, dann konntest du auch manche Sachen gar nicht machen. Und Gott sei Dank bin ich über diese Phase schon hinweg gewesen. Bei mir waren die alle freigeschaltet.
Ein Irrweg der Spielegeschichte.
Bisschen. Sie haben mich ja gefangen und ich bin gespannt jetzt halt, was jetzt hier auf mich wartet mit Origins. Mirage gibt's schon irgendwie, wer schrieb das noch? Hat es einer bekannter Florian, Pat Gamers, Grüße gehen raus, sagte, es wäre jetzt geleakt worden, es käme im August raus, Mirage. Gut, Herbst halt, so wahrscheinlich verschiebt sich nochmal wieder auf September, Oktober, aber ist das auch deine Informationsquelle so gleich?
Das habe ich auch irgendwo gelesen, ja.
Okay.
Mal gucken. Ich habe ja noch genügend anderes. Ist schon okay.
So ist es nicht. Also ich muss, wie gesagt, erst nach Syndicate kommt Rogue dran. Damit ich das nochmal eben einschiebe von wegen die Trilogie 4, Rogue und 3. Und dann entsprechend das Duo Syndicate und Unity auch durchgespielt und dann, ich bin jetzt eben halt noch dabei, Unity diese Erweiterung zu machen, aber die scheint recht übersichtlich zu sein. Das sind halt nur ein paar Missionen, ein paar Kisten zu sammeln, das war's gewesen.
Ja, das ist nicht viel. Also sieht schön aus, ist halt nur außerhalb dieses Dörfchen da, das ist echt nett gemacht, aber wahnsinnig viel ist es nicht. Ja.
Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich im Hauptspiel, ich habe zwar das Achievement bekommen für 100% aller Herausforderungen in der Story, was auch ging, was nicht ganz so grässlich war, wie bei den frühen Teilen noch Motto, schaffe das Dungeon in 6 Minuten oder so. Aber es gibt eine Aufgabe, und zwar ist es die in der frühen Vergangenheit, 1200 irgendwas, wo du erst durch einen Steinbruch rennst und dann über ein Schlachtfeld laufen musst. Und das geht auch alles. Ich habe auch alle geheimen, sowohl in dem wie auch in anderen beiden Paris Neuzeit, Paris oder Paris Zweiter Weltkrieg und Paris das Goldene Zeitalter, Belle Epoque, da habe ich die ganzen versteckten Symbole gefunden, von denen immer nur eins pro Durchgang erscheint. Man muss dann gucken, wo es ist und so. Alle gefunden, hurra, hurra. Alle befreit, alle Bonus-Challenges auch gemacht, wo du sagst, du musst mindestens, 700 zum Finden des Agenten und dann nochmal ein paar hundert Sachen mehr einsammeln, um halt dann entsprechend raus, also quasi dieses 3D-Pac-Man, wo du halt die ganzen Räume und Orte rennst, um die Helix Daten zu sammeln. Aber nur eine einzige miese Herausforderung bleibt mir da und das ist die Battlefield-Herausforderung, wo du nur auf dem Schlachtfeld rumrennst und da musst du nämlich 1900 von den Punkten sammeln.
Okay.
Während um dich herum Ballisten Schüsse einschlagen, während die Zeit natürlich läuft. Ja, ich komme auf 1700 mal, man kommt auf 1750, 1800 noch nie geschafft, 1900 noch nie geschafft. Also vielleicht bin ich ja nicht gut genug, das habe ich dann auch ein paar Mal gespielt, sagte mir, jetzt habe ich Schnauze voll. Ich habe es Achievement bekommen, weil ich in den anderen, es gibt ja, warte mal, 7 Stück gibt es von diesen neue Welt, alte Welt Ausflügen. Und du musst in dreien musst du den Bonus schaffen. Ich habe also quasi in sechs geschafft, also locker habe ich die Trophäe bekommen, aber ich komme da nicht dran, in dem einen Ding das zu schaffen halt. Und ja, ein Kummer.
Ja,
ich glaube. Ein Kummer, da nicht einen Screenshot dir zu schicken zu können mit 100% drauf und so. Ein großer Kummer. Ein großer Kummer, Jürgen. Ein Kummer.
Du schaffst das schon, keine Sorge.
Mhm. Gibt doch keine Tipps. Du gehst ja online, da siehst du irgendwie Videos von Leuten, die es probieren, die es nicht schaffen, die es dann irgendwie schaffen, aber du kannst dann nicht wirklich deren Marsch eins zu eins nachlaufen.
Ja.
Auch da wieder, online war es dann so, das war in Paris cool, am Eiffelturm, das war in der Belle Époque cool, da haben dann andere Spieler, die es auch gespielt haben, aus deiner Freundesgruppe oder anderswoher, die das geschafft haben, die Challenge, die haben so eine Art Ghost erzeugt. Und du musstest dann quasi nur diesem Ghost folgen. Das weißt du noch vielleicht damals, dass du online gespielt hast. Und mit deren Hilfe konnte ich quasi, wenn ich denen gefolgt bin, sage ich, ja, okay, die gehen da lang, die gehen da, okay. Konnte ich ohne viel probieren das schaffen. Ich habe es dann bei dem Steinbruch auch geschafft, allein nach ein paar Versuchen. Aber ich hätte sehr gerne jetzt einen Ghost gesehen beim Schlachtfeld, weil ich mir denke, das kann nicht gehen. Es muss doch irgendwie gehen, aber wie soll das denn gehen? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Ja.
Und auch da hoffe ich dann auf die Server, dass sie wieder erstarken und ich dann die andere Trophäe war gewesen, 10 Synchronkills hinzubekommen. Heißt, du musst gar nichts schaffen. Das heißt, Jürgen und ich, wir gehen mal irgendwann online. Wir gehen irgendwo zu einer Gruppe von Gaunern. Du zählst 1, 2, 3 auf 3 töten wir beide. Das machen wir 10 Mal, dann haben wir beide die Trophäe bekommen.
Ich glaube, das habe ich mit Tobi mal probiert und ich war zu doof dafür. Es hat nie geklappt.
Echt?
Ja. Also jetzt nicht wegen Tobi. Ich habe entweder mal die falsche Taste gedrückt oder
der
blöde Typ hat sich dann in dem Moment gerade weggedreht oder so. Also ich weiß, dass es natürlich gehen muss, aber ich habe dann irgendwann gedacht, ganz ehrlich, das ist mir zu doof. Also, aber klar ist das machbar.
Und gehst du in irgendeinen Bereich mit, weiß ich nicht, vielen Soldaten und so weiter, schleichst dich an und dann, weiß ich, tarnst dich, dann gehen beide hinter einen, 1, 2, 3, dann ist das erste Ding weg und das machst du eben halt 10 Mal und dann.
Wir haben das im Rahmen irgendeiner Mission gemacht und das waren dann 2 Typen, wo du gleichzeitig fallen lassen musst. Also das war nicht auf irgendeinem größeren Platz mit vielen Leuten.
Ah, okay.
Da gab es nicht so viele Möglichkeiten, da wo wir waren.
Naja, das sind jedenfalls die Assassin's Creed Abenteuer, die ich hier brandaktuell, tagesaktuell berichten kann, ganz genau. Und die Pause hat gut getan. Also vielleicht war ich auch nur ein bisschen ausgespielt nach den ganzen sechs ersten Teilen, die ich da durchgespielt habe und so. Und jetzt sind 7 Spiele, die ich durch habe. Und ich bin, Syndicate hat wirklich da viel dazu beigetragen, mich anzufüttern wieder für Unity.
Cool.
Ja. Yes.
Jetzt stell dir mal vor, wir haben ja erst Mai, wenn du dann an Spieleveteranen Jahresabschluss-Podcast garantiert gefragt wirst, was dein Projekt macht. Kannst du sagen, hier.
Und ich sage, Bitches, alles durch.
Genau. Ja.
In die Augen machen. Wobei Valhalla könnte noch schwierig sein, weil Valhalla eben halt schwierig. Ich habe jetzt gerade hier mal aufgemacht, die Schachtel von Origins. Und drin ist ein Season Pass Code, der läuft ab Ende 2019, aber da hoffe ich mal auf Ubisoft und Sony. Ich hatte auch schon Codes gehabt, die irgendwann abgelaufen sind, tippst du ein und kannst die auch wieder dann reaktivieren. Wenn es hier nicht gehen sollte, dann muss ich mal mein Ubisoft Support anfunken und sagen, hey, was können wir denn da machen?
Ja.
Andere sind schlauer, da kaufst du halt das Spiel und da ist dann auch ein Code dabei und guckst du drauf und der Code gilt dann irgendwie bis zum 31.12.2099 oder so und da denke ich mir, gut, von den 99 ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich noch Assassin's Creed spielen werde oder andere Spiele spielen werde und von daher, ja, aber da gleich mal gucken nach der Aufnahme, ob der Code geht.
Mach das.
Wobei, ich kann auch während der Aufnahme gucken, denn, pass mal auf, ich kann mich ja, playstation.com.
Ach so, ja, stimmt.
Ich kann ja mal mich einloggen. Und dann logge ich mich hier mal ein. Trommelwirbel. Ah, ich habe ein neues Gerät angeblich. Mein Mobiltelefon hat einen neuen Code bekommen.
Okay.
Er heißt 119610. Er verfällt nach 20 Minuten. Ich logge mich hier ein mit dem neuen Code. Komm her. Verify. Na. So. Hier bin ich. So, eingeloggt wäre ich. Hier wird geworben für neue F1-Rennspiele. Dead Island 2, gar nicht so meins. Nee. Gucken wir doch mal hier. Einkaufswagen, your card is empty. Nee. Redeem Code. Jetzt wird spannend, Jürgen. Jetzt wird spannend. Geht's auch noch Jahre später. Den Code sage ich jetzt nicht an. So. Trommelwirbel. Oh, 8 Gegenstände.
Okay.
Season Pass.
Ja.
Naval, Ambush at Sea. Das Calamity Blade. Das Desert Cobra Pack. Das Season Pass Helix Credits Pack. Das Ability Token Pack. Secrets of the First Pyramids. Und Deluxe Entitlement, was immer das sein mag. So, drück mir den Daumen. Ich klicke auf Redemption. Nichts passiert. Der Code ist inkorrekt oder nicht lange gültig.
Mist. Ach,
ist ja unglaublich. Muss ich jetzt alle meine Spiele aufreißen und die Codes eintippen, weil die jetzt ablaufen oder was? Ja, das ist aber die Dümmlichkeit des Herstellers, nicht eine Version, gut, die wollen natürlich die ganz normalen, wir wollen die Version nur einmal herstellen, aber gut, lasse ich gleich aufgeklappt hier liegen, nach der Aufnahme werden dann sofort die, wird dann der Support angefunkt, sollen mir mal helfen. Denn ja, incorrect or no longer valid 23.
Jahre sind es ja schon, aber ja, klar, versuche es.
Ja. bis wann gibt es ja auch so einen Code hier für Odyssey?
Wahrscheinlich, wenn du die Gold hast.
Ja. Oder hier.
Die habe ich mir bei meinem einzigen Gamescom-Besuch gekauft.
Mhm.
Da gab es die für 40 Euro damals.
Und ja.
Also Mediamarkt hatte dann immer so 4-5 Angebote.
Cool.
Und da habe ich meine Fassung her. Und jetzt, wie gesagt, dann heute beendet. Wobei beendet. Also ich habe jetzt das Grundspiel durch, in Anführungszeichen.
Aber du hast den Season Pass noch nicht gemacht und so weiter, die ganzen Sachen. Ne? Jetzt habe ich hier Odyssey und Valhalla, muss ich auch mal öffnen. Das mache ich aber jetzt nicht on the air, hier die ganze Sache, aber das wäre dann zu öde wahrscheinlich.
Ja.
Aber auch da mal reinschauen. Valhalla angeblich noch mit PS5-Möglichkeiten, also vermute ich mal, dass Valhalla noch einen Code hat, der noch gilt oder sowas.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ja, das ist ja astlich. Zum einen, dass der Code wird erkannt. Es gibt den Code also scheinbar intern. Der ist intern verfügbar.
Ja.
Aber sie sagen halt, der Code ist nicht der Voucher-Code ist inkorrekt, nicht länger gültig. Die sind nicht länger gültig, finde ich echt ein bisschen. Was soll denn das? Also,
Das
Spiel war neu. Ich habe gerade on the air die Aufkleber abgemacht. Und dann sagen sie jetzt, sorry. Kann man sagen, Roland immer spielen, wenn es rauskommt? Sicherlich. Aber ich kaufe Sachen auch gerne mal ein paar Jahre später, wenn sie ein bisschen günstiger sind. Ende 19, da reden wir jetzt von 3,5 Jahren. In 3,5 Jahren ist der Code nicht mehr gültig. Da muss ich mal bei Ubisoft vorstellig werden. Die in einem Geniestreich ihre ganzen Support-Foren geschlossen haben.
Mhm, na super.
Nicht einmal, sondern schon zweimal. Und dann das Ganze auf Discord umgelegt haben. Und die ganzen alten Lösungen und Tipps, die in den Foren drin standen, alle gelöscht. Und Discord ist quasi nur ein einziges Chat-Dingsbumskirchen.
Ja. Mhm.
Und ja, du kannst dafür auch Sachen pinnen und so, aber es ist heimatlos. Also es ist wirklich Code. Und da sind auch eigentlich alle, meine, viele sagen dann, ja, hat Ubisoft gemacht, damit sie dann irgendwie die ganzen Kritiken und bösen Threads in den Support-Foren alle löschen konnten, dass die Investoren das nicht sehen und so. Ich weiß es nicht, aber...
Ja. Ich weiß es auch nicht. Nee, aber ja. Ich hoffe, dass du den Code noch wieder ins Laufen kriegst. Oder also einen neuen kriegst. Nein. Ich kann ja sagen, von uns aus, von der Buchhandlung aus, mit
ja.
Gutscheinen läuft es ja so ab, dass die auch auf ein paar Jahre beschränkt sind.
Mhm.
Was aber natürlich daran liegt, dass wir, oder auch wir haben ja auch eine Bonuskarte. Mhm. Und die Punkte verfallen auch nach ein paar Jahren. Genauso
oh, okay.
wie bei Payback zum Beispiel. Und zwar warum? Weil wir natürlich Rückstellungen bilden müssen. Und wenn die Kunden die Dinger nicht abrufen oder halt die Gutscheine nicht einlösen, dann haben wir immer größere Rückstellungen. Und da macht das Finanzamt laut meinen Chefs irgendwann Ärger. Beziehungsweise haben wir natürlich immer das Problem, wenn dann plötzlich alle gleichzeitig auf die Idee kämen, das Zeug dann nach 20 Jahren einzulösen, dann stünden wir blöde da.
Aber das Geld hat ihr auch schon bekommen für die Gutscheine. Das meine ich. Also
Motto, haben wir schon bekommen, na klar.
Motto, ich gebe dir einen Laden an, ich kaufe einen Gutschein für einen 20.
Ja.
Dann gebe ich dir 20 und du gibst mir einen Gutschein.
Ja.
Jetzt könnte ich sagen, so, der Gutschein ist verkauft worden bei euch als Inventar. Und wenn ich jetzt in 5 Jahren komme und sage, hier ist mein Gutschein für einen 20, ich hätte jetzt gerne 3 Taschenbücher oder was im Angebot gehabt dafür, dann sagen die, okay, buchen wir gegen, den Gutschein haben wir ja bekommen, ist also quasi kein Verlust, sondern ist halt eben das, was der Gutschein eigentlich umfassen sollte.
Ja gut, aber das Geld ist ja schon längst wieder für andere Sachen ausgegeben worden, genauso wie das Geld, das wir mit einem Buchverkauf bekommen hätten, ja auch ausgegeben worden wäre.
Ja, aber?
Ja, nix aber. Also wir haben einen Gutschein verkauft, das ist richtig, aber wir können ja jetzt da nicht 10 Jahre lang das Geld irgendwo auf die hohe Kante legen und darauf warten, ob du kommst oder nicht.
Ja, Mischkalkulation, nochmals. Also es kaufen ja, das ist ja wie mit der Rente auch. Also ja. Wenn du jetzt sagst, ich zahle meine Rente heute ein, dann wird ja nicht das Konto von dir ein Rentenkonto eröffnet, was dann 30 Jahre lang nicht angefasst wird, sondern deine Rente geht raus an die Rentenempfänger. Und du hoffst, dass dann irgendwann zu deiner Rentenzeit genügend Ärzte und Atomphysiker aus fernen Ländern einwandern, die entsprechend deine Renten zahlen.
Genau.
Und so ist es mit dem Gutschein auch. Dann kauft bitte.
Vor allem Atomphysiker, ja.
Richtig. Atomphysiker, Ärzte und Juristen. Und du kaufst dann einen Gutschein. Und auch wenn du das Geld jetzt nimmst in dem Jahr, wo ich einen Gutschein kaufe, nehmen wir mal an, ich kaufe dieses Jahr einen Gutschein, schenken den Leuten im nächsten Jahr, dann im nächsten Jahr kaufen auch wieder Leute einen Gutschein. Und mit deren Gutscheingeld kannst du dann deine Bücher quasi holen, die du in diesem Jahr mit deinem Gutschein gekauft für dein, weißt du, was ich meine halt. Dann,
ja.
Also quasi, du hast einen Gutscheinpool von Leuten, die welche kaufen und die dir welche einlösen.
Ja.
Ja.
Ja, und wenn jetzt die ganzen Leute die Dinge auf Dauer nicht einlösen würden und dann irgendwann geballt auf die Idee kommen, sie lösen sie ein?
Ja, wenn keiner dir einlöst, dann ist blöde, aber das ist dann genauso wie, wenn alle ihre Ersparnisse auf der Bank haben und denken, auf der Bank ist ein großer Safe, da ist ein Geld drin. Und dann kommen alle auf die Idee, das Geld einzulösen am selben Tag. Da bricht alles zusammen. Ja. Daher, liebe Leute, kauft euch Gold und Silber und habt das irgendwie im Safe daheim. Naja, aber ernsthaft, also ich habe es ja hier in den USA gesehen gerade. Wir hatten die erste große Bankpleite letzten Monat. Dann ist jetzt diesen Monat die First National Bank oder was, keine kleine Bank, auch pleite gegangen. Und wenn ich jetzt auf meine Bank gehe, Chase hat die gekauft am Ende des Tages, Chase kauft alles ein, und da steht es drauf, Achtung, First Republic Bank is now part of JP Morgan Chase. bitte bankt wie üblich über euren normalen Bank-Dingsbumskirchen rein und so. Und ja, ich hatte ganz früher Great Western Bank, die ist gekauft worden von Washington Mutual, die sind gekauft worden von Chase. Also im Prinzip gibt es in den USA auch noch vier Banken, Chase, also große Banken, Chase, Bank of America, Citibank und Wells Fargo. Und dann so kleine Geschichten, Lokalbanken, Silicon Valley Bank und so. Und oftmals machen die halt eben gefährliche Zockgeschäfte, gehen pleite, müssen dann irgendwie vom Staat gerettet werden. Ja, und die nächste Bank ist umgekippt hier halt. Und deswegen ist es mit den Gutscheinen, wie mit den Banken auch, wenn alle Leute ihre Gutscheine einlösen würden oder wenn alle Leute ihr Banksparkonto leeren wollen würden, good luck.
Ich glaube, die Credit Suisse hat hier auch irgendwie gerade Probleme, wenn ich das gelesen habe. Aber ich habe nur die Überschrift gelesen.
Die ist schon verkauft worden. Die ist auch pleite. Die hat auch, ein anderer aufgekauft. Ich weiß gerade nicht wer, aber die ist auch war. Wer die gekauft? HCB? Nee. Who bought Credit Suisse? Die Antwort ist UBS. Ne, fast. Es waren drei Buchstaben. UBS hat die gekauft am 19. März für 3,2 Milliarden. Immerhin die zweitgrößte Bank der Schweiz, darf man nicht vergessen. Es ist keine Bank wie die First Republic Bank, die so nicht klein, aber auch nicht riesengroß ist, also nicht das Chase-Pleite machen würde. Also, also was lernen wir daraus? Löst eure Gutscheine ein. Punkt.
Genau. vor allem bei PlayStation, ja.
Ja, unsäglich. Habe ich so noch nicht gehabt, glaube ich. Also auch wenn der Gutschein mal einen Tag älter war und so, ging er noch. Aber dann werde ich echt mal als neues Projekt durch meine Sammlung durchgucken. Ist ja nur 3 und 4 primär und 5. 2 gab es ja nicht in dem Maße. Ob da Gutscheine dabei sind und dann mal gucken, dass ich da noch einlösen kann. Ich hatte einen, den habe ich schon eingelöst. Das war irgendwie Metal Gear Solid. Alle Spiele in einer Packung. Und da war aber auch dann die Hälfte irgendwie mit Gutschein einzulösen. Habe ich dann auch sofort einen Gutschein eingetippt.
Ja.
Und dann habe ich eins gekauft, neulich gebraucht. Was war denn das? Ein modernes PS5 God of War. Und da stand da drauf bei der Auktion, Gutschein geht noch. Sag ich, mal gucken. Gutschein drauf eingetippt. Gutschein ging noch. Und da stand drauf, genau, der God of War Gutschein, der ging bis 2099 oder was. Da ist Sony schlauer geworden. Ja. Und es geht ja auch scheinbar. Wahrscheinlich haben sich genügend Leute beschwert und so. Und ja.
Du wirst berichten.
Wie immer werde ich berichten.
Sehr gut.
Berichte mal aus Deutschland. Was gibt es da noch Neues zu erzählen?
Ich habe mir noch ein Buch gegönnt, ein altes. Also genau genommen habe ich alles, was ich noch so an Erspartem hatte, noch in einen Schwung gebrauchter 3-Fragezeichen-Bücher gesteckt. Habe aber noch einen alten Science-Fiction-Roman nachgekauft. Ich glaube, ich habe vor Jahren mal davon erzählt, dass der jetzt neu übersetzt kommt und habe mich über die Neuübersetzung geärgert. Oh. Und zwar heißt das Buch Die Expedition der Space Beagle. Ich weiß nicht, wie man den Autoren ausspricht. A.E. van Vogt.
Oh, bekannter Hard-SF-Autor, ja.
Okay.
Der ist bekannt, der van Vogt, ja.
Okay. Das Buch, das ich jetzt hier habe, stammt aus der Bibliothek der Science-Fiction-Literatur. Das war so eine alte weiße Heine-Serie.
Ja, mit roten, mit roten Bildern vorne auf. Kenne ich. Habe ich auch ein paar Bücher drauf. Damals noch gab es dann inzwischen alle, glaube ich, verschenkt oder weggeschmissen beim Umzug, genau.
Ich hatte auch einen ganzen Schwung und habe die leider alle nicht mehr. Simulacron 3 war noch mit drin und die ganzen Foundation-Sachen und was weiß ich.
Genau, hier sangen früher Vögel, also Geschichten. Da war ein Klassiker dabei. Ja. Der ewige Krieg war auch dabei, glaube ich. Hätten wir mal alle kaufen sollen damals, aber damals fehlte einem noch, Zeit haben wir zum Lesen gehabt, genügend damals, aber damals war die Kohle nicht da in dem Maße. Ist die alte Krux, jetzt die Kohle da, die Zeit zum Lesen ist nicht in dem Maße vorhanden.
Genau. Also ich bin mal gespannt, wann ich es denn nochmal jetzt lese, aber ich musste diese Ausgabe haben, weil die Expedition der Space Beagle ist ein, ist ein zusammengestückelter Roman. Also der Van Vogt hat 4 Erzählungen geschrieben, die alle so grob teilweise zumindest selbst Personal hatten. mhm. und hat irgendwann wohl gesagt, ich brauche einen neuen Roman. Und hat diese Erzählungen genommen und hat die zusammengestückelt.
Ja.
Und hat dann von einer dieser Erzählungen die Hauptfigur genommen und die dann teilweise in die anderen Kurzgeschichten halt mit reingeschrieben. Aber das ist dann natürlich so, dass die Figur zwar auftaucht und irgendwas erzählt, und dann wird aber immer was anderes gemacht oder wird halt übergangen, was sie sagt. Also es gibt dann schon noch einen kurzen Dialog oder sowas. Ja, ja, Sie haben recht, Herr Doktor, bla bla, aber.
Mhm.
Und in dieser Ausgabe hier ist das zu sehen, wie das nachträglich eingefügt wurde. Also es sind dann immer wieder so die Teile, die nachträglich drin sind, sind so eingeschoben. Also, was weiß ich, der Schnitt geht nicht ganz an den Rand, sondern, klar, so sagen wir mal, 1 Zentimeter Platz. Und die Sachen, die dann später drin sind, die er später dazu geschrieben hat, sind dann noch mal 1 Zentimeter weiter rein. Also man erkennt sehr gut, wo hat er hier gestückelt. Und sowas finde ich tierisch spannend. Bei der Neuauflage vor 2 Jahren haben sie das gelassen. Also da ist derselbe Text, auch in derselben Übersetzung, wohl drin.
Mhm.
Aber halt, es ist nicht mehr klar, was hat er da getan. Und der Roman an sich war jetzt nicht
so gut. Und die weiße Variante hat noch diese Einrückung gehabt, die weiße.
Richtig.
Verstehe.
Und als die neue rauskam, habe ich gedacht, ach stimmt, das hatte ich, das war doch damals so cool.
Mhm.
Und habe reingeguckt und gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Habe die Vertreterin gefragt, die hat dann auch tatsächlich nochmal den Lektor gefragt oder den Lektor. Also auf jeden Fall irgendeiner vom Verlag hat gesagt, nee, das haben wir diesmal nicht. Und dann war mir klar, okay, ich brauche dann wohl doch die alte wieder. Nicht, dass ich jemals weiß, ob ich sie lesen werde, aber dieses Gefühl, dieses Wissen, du guckst da nochmal so ein bisschen auf den Tisch.
Mhm.
Das fand ich spannend. Jo.
Mhm.
Genau die Ausgabe, die du mir gerade geschickt hast, ja. Das Bild.
Großartige Science-Fiction, schreibt hier einer. Das ist noch richtige Science-Fiction, nicht ein Geschwafel vom Megaversum der modernen Autoren. Ich habe die Expedition der Space Beagle als Jüngling gelesen. Der Roman ist mir immer in Erinnerung geblieben. Mit Freude habe ich gesehen, dass es meistens auch E-Book gibt. Diesen Leckerbissen habe ich mir nicht entgehen lassen. Spannende, einfallsreiche Lektüre für den Kenner von 2018, also, die Kritik.
Was es mir gebracht hat, dieses Buch, ist, ich habe nie vergessen, seither nie mehr vergessen, wie das Schiff von Darwin hieß. Sonst hätte ich mir das nie merken können.
Naja, Beagle halt, ne?
Ja, eben, aber das wusste ich damals nicht.
Ach so,
Ich Space Beagle gelesen habe, wusste ich nicht, dass das Schiff von Darwin Beagle heißt.
Ich hätte gedacht, als du mir den Titel erst genannt hast, das wäre ein Jux-Science-Fiction-Buch gewesen, Expedition der Space Beagles, dass da irgendwelche Hunde durch dieses All fliegen. Und dann bin ich auf die Seite gegangen und da stand eben drauf, das Schiff heißt Space Beagle. Mhm. Also kein Jux-Ding hier, herrlich.
Jo.
Immer so Kritiken hier, alles gut, auch der Preis, kein Punkt, kein Komma.
Ja, sehr schön.
Scheint aber eine Serie zu sein. Sie schreiben hier, wie alle Bücher der Lumera-Reihe, sehr zu empfehlen.
Mhm.
Also Jürgen, ich sehe schon, da ist nein, noch
nein,
bei
nein,
dir...
Nein. Das reicht, alles gut.
Ist noch Room for Improvement.
Nein, ich habe jetzt von den Bonds die ersten 7 da stehen, sprich es fehlen noch knapp die Hälfte.
Mhm.
Es fehlen mir bei den 3 Fragezeichen noch 60. Ich fange
immer
jetzt
noch
garantiert nicht
immer
an.
Noch.
Ja. Ich komme ja regelmäßig raus. Also momentan haben sie, glaube ich, 222 reguläre Bücher.
Mhm.
Dann so grob überschlagen 30 Sonderbände. Und dann haben sie ja noch angefangen mit ihrer Reihe Rocky Beach Crimes. Da gibt es nur 2 bisher.
Also, okay.
Ich kaufe zwar noch schneller, als sie neue rausbringen, aber nichtsdestotrotz...
Hast du spät angefangen zu kaufen halt.
Genau, richtig. Ja.
Verstanden.
Und ich meine,
ich brauche
ja auch nicht auch alle jetzt hier direkt, wenn es sich mal ergibt, wunderbar. Oder wenn ich für den Podcast dann halt ein bestimmtes Buch brauche, das ich ausnahmsweise doch noch nicht in der Reihe habe, dann kaufe ich mir das halt auch noch. Aber so kaufe ich jetzt halt im Schnitt vielleicht ein neues im Monat. Und ab und zu dann halt mal nochmal gebraucht, ein paar ältere. Das wächst langsam, aber stetig. Ja.
Apropos kaufen, wir könnten noch Silberringe kaufen.
Ja,
ich habe gerade geschaut.
Gibt es immer noch, oder?
Gibt es immer wieder, genau. Sie müssen ja noch mal ein neues Lagerhaus aufgemacht haben, scheinbar wegen des großen Erfolges. Und für 3,99. Also für 2,99, dann klicke ich auf jetzt bestellen. Aber 3,99, keine Chance.
Tja.
Wahrscheinlich sage ich dann bei 2,99, bei 1,99 kriege ich sofort drauf.
Wahrscheinlich, also. Ja. Ich denke auch. Dass
ah, die Ringe, Jürgen, die Ringe.
Och du.
Die Ringe und das Metallkreuz mit USB-Stick eingebaut, mit den Aufnahmen der ganzen Sache. Ja. Ich kapiere immer noch nicht, dass es hier 2, 4, 6, 8, 10 Ringe sind. Das sind noch gar nicht viele Bandmitglieder irgendwie gewesen. Warum sind hier 10 Ringe dabei?
Die waren das damals 5? Also der Drummer, also Steven Adler, dann halt der Sänger, klar, Slash.
Mhm.
Rhythmusgitarrist war Dizzy, oder wie der hieß. Und dann noch Duff, der Bassist, ich glaube. Es waren 5.
Mhm.
Entsprechend 2 mal 5, 10, also vielleicht, dass die...
Ja, oder Freundschaftsringe, man kann die teilen und so. Manche haben halt... ja, also es sind schon die gleichen 2 mal jeweils dabei, wenn ich so die Ringe vergleiche miteinander.
Okay. Ja, siehste.
Jürgen! Das ist wie für uns gemacht, das ganze Ding. Jetzt gucke ich nur mal wirklich, was 10 Ringe sind oder nicht hier.
Du schaust dir das Bild dieser Box an und sagst, you could be mine.
Ich weiß nicht, ob es 10 Ringe sind. Die Vinyl-Dings da. 5 Band-Memberlitos. 5 Band. Ah.
Hm?
Das sind 5 Metall-Face-Rings. Ah. Und dann 5 Metall-Band-Skull-Face-Lapel-Pins.
Aha, okay.
Das heißt also, die Hälfte sind Ringe.
Ja.
Die andere Hälfte kannst du dir ans Revers stecken, quasi.
Ja, jetzt wird es immer uninteressanter. Also mehr als 199 würde ich dann nicht ausgeben.
Lapel-Pin, okay. Also welcher Fan hat denn da irgendwie... Oder ein Anzug ans Anzugrevers kannst du dir auch stecken, die Dinge halt, anstatt Blumen und so. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, schnell zumachen. Space Beagle.
Yes.
Sehr schön.
Ansonsten überlege gerade, habe ich noch irgendwas? Kann ich hier noch irgendwas anbieten? Nein, Filme habe ich durch. Ja, Bücher habe ich auch durch. Nee. Medientechnisch bin ich tatsächlich jetzt hier fertig. Also ich habe meinen Grand Turismo 7 wieder zurückbekommen von Tobi. Oh.
Hat Tobi alle Speisekarten erspielt oder was?
Ich glaube, er hat alle Speisekarten erspielt und er hat unsere Zeiten pulverisiert, deine und meine.
Pulverisiert?
Naja, so hat er es, glaube ich, nicht gesagt. Was hat er denn geschrieben? Er hat unsere Zeiten zumindest geschlagen, irgendwie so. Also wir sind Geschichte, fürchte ich. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr, aber ja. Er hat es aber auch in VR gespielt.
Okay.
Das muss auch echt gut aussehen.
Naja. Übrigens, dein A.E. van Vogt ist alles auch ein Künstlername nur wieder einmal gewesen. Er hieß nämlich nur Albert Vogt.
Aha.
A.E. war Alfred Elton van Vogt. Aber er war kein Holländer. Er war Kanadier und Amerikaner auch noch obendrein. Mhm. Und Van Vogt spricht man es aus in den USA. Und sein fragmentierter, bizarrer Narrativstil hat auch noch spätere Science-Fiction-Schreiber beeinflusst. Philip K. Dick insbesondere.
Okay.
Einer der beliebtesten und einflussreichsten Science-Fiction-Autoren in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dem Golden Age der ganzen Geschichte. Ja, und einer der komplexesten. Genau, ist auf einer Farm der Großeltern in Manitoba in Kanada geboren worden. Bei den Mennoniten.
Bei was? Mennoniten?
Mhm.
Das ist was?
Mennoniten, so eine Gemeinschaft, sowas wie würde ich mal aus dem Bauch aus sagen, wie nicht wie die Freimaurer, auch nicht wie die Templer und auch nicht wie die Assassinen, sondern die Amischen.
Mhm.
Also sprich, die wohnen da auf dem Land, leben vom Land, machen da kein großes Ding mit moderner Technik und so. Genau, leben nach der Bibel, haben noch, weiß nicht, die tragen Hüte und so Geschichten, kennst du wie bei den Amischen auch so ein bisschen halt. Ja. Und Russland, im Deutschen die Russland-Mennoniten. Und so einer war der A.E. von Vogt ursprünglich auch gewesen.
Okay. Ich kenne nur dieses eine Buch, muss ich zugeben. Und das ist auch ewig her. Wie alt ist denn diese Ausgabe hier? Muss man gerade mal gucken.
Wie alt ich würde sagen, ich 80er, denn? Oder? So aus dem Dreh. Mitte der frühe 80er, würde ich sagen. Die weiße Ausgabe war 92. Mhm. Ganz sicher?
Ja. Also steht hier drin, Copyright 92, die deutsche Ausgabe und Übersetzungen, Heine.
Ja. Echt? Ha. Da hätte ich ja eigentlich noch mehr, da hätte ich noch mehr lesen können. Zu Uni-Zeiten war es so, morgen Klausur, heute noch Buch lesen, so ungefähr. Also, ja. Da bin ich erstaunt. Okay.
Jetzt blicke ich bei der Nummerierung hier nicht durch. Es steht drin, Bibliothek der Science-Fiction-Literatur, Band 06-83. Aber
aha, ob
das jetzt der sechste war.
Das heißt, 83 kommt mir schon eher hin.
Hm. Aber dieser Copyright ist von 92.
Der Science. Aber das weiße Cover oder das dunkle Cover?
Das weiße Cover.
Literatur. Heine. 1983. Aha.
Ja.
Genau, Simulacron 3, Mensch Plus, Friedrich Pohl, 0A von Van Vogt, Lunatico oder Die nächste Welt. Die Bibliothek der Science Fiction für Literatur ist eine der 1981 bis 2001 erschienene Buchreihe des Wilhelm Heine Verlags, herausgegeben von Wolfgang Jeschke, Der grüne Komet. So. Und du sagst, mal gucken, Van Vogt.
Vogt. Ja, ich habe im Impressum nachgeguckt, da steht das so.
Ja, ich gucke halt mal, welches Jahr es sein kann, weil dieses 06 finde ich komisch. Also, er hat gemacht Band 58, das war 0a, dann Band 73, Ischer, und dann
83 ist
Band, Band 83, Space Beagle.
Da frage ich mich ja, was dieses Band 06-83 bedeuten soll. Das ist 06 dann. Obskur.
96 vielleicht? Nee, aber 06 ergibt dann keinen Sinn.
Nee. Vielleicht ist dieses 06, weil es auch hinten nochmal draufsteht, Bestellnummer 06-83, dass 06 vielleicht damals von Heine intern für die Reihe geblockt wurde, für diese Science-Fiction-Reihe.
Aber was da alles dabei war hier, Larry Niven, David Garrett, Isaac Asimov, Stapleton, Pohl, die ganz großen Namen, Frank Herbert, Aldis, auch hier natürlich Philip K. Dick. Ich meine die ersten drei, aber ich glaube, hier sagen früher Vögel, der ewige Krieg und Schwere Welten von Hal Clement. Mhm. Das war dann der Schwerkraftzyklus Teil 1 und 2. Also ein dickes Buch gewesen. Ja.
Ja, da waren
trotzdem 105 Bücher gibt es davon. 105
ja,
Bücher.
Das ist mir egal. Damit fange ich nicht nochmal an. Und letzten Endes so diese
ja.
Wie gesagt, ich erinnere mich an Simulacron 3, das war super.
Mhm.
Aber ich habe zum Beispiel mit den Asimov-Sachen in Foundation konnte ich nie viel anfangen. Ich weiß, es ist Blasphemie, das nicht toll zu finden, aber das war mir immer zu trocken. Also dieses volle Hard Science Fiction ist, glaube ich, nichts für mich.
Meine Freunde, die Roboter. Oder Kurt Siodmak, Das dritte Ohr. Alfred Bester, Tiger. Da waren auch obskure Bücher dabei. Da waren nicht nur so die, jetzt auch hier klar, Fahrenheit 451. Donovans Gehirn habe ich auch gehabt, Band 34. Das war schon sehr schräg irgendwie gewesen. Also teilweise waren die auch seltsam, die Bücher. Legin, Selassny. Viel von Legin dabei. Oder Legur, ich weiß nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Christopher Priest, auf Flügeln des Gesangs, ja, alles so Zeug, das ich aus den 80ern so kennt. Ja. Theodore Sturgeon, Baby ist 3, okay. Also, Erik Koch, Krupp, beide Krupp-Romane in einem Band. Jürgen,
Da leg mal los, du dich ja besser aus als ich. Bei der Hälfte der Titel sage ich gerade, aha.
Also das Cyrano de Bergerac hat auch ein Science-Fiction-Buch geschrieben, scheinbar.
Was?
Mondstaaten echt? Und Sonnenreiche, Band 56, die ganzen Geschichte hier.
Okay.
Mhm. Von wegen das Jesus-Video, was ein ganz neuer, toller Film.
Ja.
Band 63, Michael Moorcock, Inri oder Die Reise mit der Zeitmaschine. Also von daher ist alles gestohlen hier, die ganzen Sachen. Ja, aber Michael Schockwellenreiter, Moorcock John Brunner. Hat
Science-Fiction geschrieben?
Mhm.
Ich kenne den nur als Fantasy-Autoren.
Mhm.
Aber okay, kann gut sein. Da werden die Grenzen ja fließend sein. Da, von dem steht hier noch der ewige Held rum.
Mhm.
Auch so ein elend altes, dickes Buster-Lübbe-Ding, das ich mal lesen muss. Auch das irgendwann mal gebraucht, nachgekauft, weil ich es vor 30 Jahren mal gelesen habe. Mal schauen, wann ich die Zeit finde. Jo.
Ja, die konnten was damals noch bei Heine.
Das stimmt. Also diese Bibliothek fand ich einfach schon allein diese schöne weiße Optik. Das hatte einfach was.
Und sie haben es beibehalten. Sie haben nicht irgendwie wie die Omnibus-Klamotten halt mittendrin gesagt, so, jetzt machen wir mal ein ganz neues Cover und neue Buchecken am Rand und so weiter.
Ja.
Das war auch ein sehr recht stabiler Einband. Das war so ein bisschen dickeres. Das war jetzt nicht diese übliche weiche Taschenbuch-Cover, irgendwas. Das war auch so ein etwas stärkerer Pappendeckel, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht ganz vertue.
Also ich habe jetzt hier neben mir liegen die Liebesgrüße aus Moskau und das Ding. Nein, die Pappen sind gleich.
Okay.
Ja. Liebesgrüße sogar minimal dicker. Aber das kann jetzt ein Cross-Cult gelegen haben. Dass die auch gesagt haben, naja, ist ja doch eher ein Sammelding.
Verglichen halt eben mit den, ich meine es eher die verglichen mit den anderen Heine
Ach so, okay.
Halt da. Ja. So in dem Sinne halt. Ja.
Da müsste ich jetzt aufstehen und Elric von Melanie Bonnet aus dem Regal kramen. Das ist das einzige Heine-Buch, das ich gerade aus dem Augenwinkel sehe.
Okay.
Ich stehe jetzt nicht auf.
Ja, so viel zur Bibliothek der Science-Fiction-Literatur.
Genau.
Ein neuer Deep Dive, kostenfrei für euch hier.
Genau, richtig. Ich habe von Montag bis Freitag dann Homeoffice im Sinne von eine Online-Schulung Betriebsrat. Bin mal sehr gespannt.
Okay. Bist du jeden Tag geschult dann da oder was?
Mhm, genau. Also eigentlich, das Ganze gibt es halt entweder online oder dann hinfahren. Ich habe das vor Jahr und Tag schon mal gehabt. Da war ich in Hamburg. Dann halt 4 Tage oder 5 Tage, ich weiß es nicht mehr. Mit Übernachtung im Hotel und bla und blub. Das hat halt dann echt Schweinegeld gekostet. Ich meine, nicht mich, für den Arbeitgeber, klar. Und ich habe gesagt, ich muss das echt nicht nochmal haben. Also zum einen haben meine Kolleginnen gesagt, die würden gerne dann das in Köln machen und dann halt jeden Tag hin und zurück fahren. Ich dachte, also die Vorstellung, mich um 8 Uhr morgens durch Köln zu quälen mit dem Auto, halte ich für schwierig. Und die machen jetzt einen Monat später oder sowas ihre Schulung dann tatsächlich vor Ort, fahren da jeden Tag hin und ich mache es halt online und gut ist.
Echt, die fahren jeden Tag hin?
Ja.
Aber da fährst auch ein End jeden Tag hin und zurück und so weiter, also, kriegen sie das Spritgeld vom Verlag, wollte ich schon sagen, vom Arbeitgeber oder was? Oder?
Ja, sie dürfen mit dem Arbeitgeber, also wir haben ja einen Mini-Fuhrpark, aber sie kriegen dann den Personenwagen, den wir haben, gestellt und fahren damit dann hin und zurück, inklusive des
Prozesses dann. Okay.
Nichtsdestotrotz sind es halt 3 Stunden, dann schätze ich mal hin und zurück. Also, ja. Wenn sie meinen, da setze ich mich lieber hier hin. Wobei ich das von vor Ewigkeiten, also damals in Hamburg halt noch kenne, mehr als 1,5 Stunden am Stück hältst du es eigentlich nicht durch. Und dann ist halt immer Kaffeepause gewesen oder sowas. Das ist dann natürlich schon nett, wenn du dich dann da direkt austauschen kannst. Und,
ja.
Das fehlt dann hier natürlich, aber der Zeitgewinn ist mir dann, glaube ich, doch einiges wert. Mal schauen, ob ich es nicht doch verfluche. Aber ja, Montagmittag geht's los. Davor bin ich dann nochmal bei der Arbeit am Telefon reingeschaltet, auch schon im Homeoffice. Mhm. Und dann, ja, passt das. Hoffe ich nur, dass meine Frau geht von Donnerstag auf Freitag auf eine Schulung. Sprich, ich sitze hier im Homeoffice in der Schulung, sie ist weg. Mhm. Also da darf nichts passieren, sonst muss ich dann halt doch irgendwie dann sagen, so, ich muss jetzt hier mal weg und Kinder holen von keine Ahnung.
Ja,
mehr.
Ja, ja.
Mal schauen.
So, Sohn machen. Sohn sagen hier, Sohn machen Führerschein, hier ist das Auto, hol gerne Kinder ab.
Der hat ja einen Führerschein, der Alte, das passt.
Ach so, ja, ja. Dann umso besser, dann kann der auch die Kinder abholen, alles gut.
Ja, das stimmt. Dafür muss meine Frau dann aber mit meinem Auto fahren, mit dem Dienstwagen, weil der nur auf mich und sie eingetragen ist. Also der Älteste darf nicht damit fahren, der ist dann nicht
versichert. Ja.
Okay. Die Logik will sich mir nicht so ganz erschließen, aber okay. Ist mir auch egal, welches Auto hier dann auf dem Parkplatz rumsteht.
Bevor ich noch ein Wort zur Schulung sage, noch ein Wort zur Bibliothek der Science-Fiction-Literatur. Über 100 Mal Druckfehler auf dem Titelbild.
Was?
Sie haben nämlich geschrieben, hast du es gerade in der Hand?
Ja.
Guck mal drauf. Auf jedem einzelnen Buch.
Fehlt ein Bindestrich.
Einer?
Ist die Frage Science-Fiction-Literatur. Ich hätte jetzt zwischen Fiction und Literatur eingemacht.
Ist so keine Fiction-Literatur, Science-Fiction-Literatur. Es fehlen zwei Bindestriche auf jedem der Bücher.
Du bist der Lektor, ich muss dir das glauben.
Naja, auch mal vom Verstand her, vom Menschenverstand. Du kannst doch auch sagen, du schreibst ja auch nicht Horror, neues Wort, Romane. Du schreibst Horror-Romane, ne?
Ja, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich natürlich kein Beispiel.
Ich habe ein Beispiel für dich. Guckst du gerne Science-Fiction-Filme? Dann schreibst du ja auch nicht Science, neues Wort Fiction, neues Wort Filme. Dann schreibst du Science Fiction, Bindestrich,
genau. Eben. Bindestrich Science Filme. Fiction, Bindestrich Filme.
Nein, Science Fiction im Bindestrich zusammen vereint halt. Science Fiction ist ja ein Kunstwort, was verbindet, das ist ein Roman, der Elemente der Wissenschaft, aber auch der Elemente der Fiktion, daher Science Fiction hat. Das heißt also eigentlich, kann es alles sein von einem, der Zeitreisen kann, zu einem, der schweben kann oder was.
Okay.
Überall ist halt die Mischung als Science Fiction.
Science Fiction hat immer einen Bindestrich dazwischen.
Ja, an sich schon.
Okay.
Ich gucke jetzt mal für dich auf den Duden, wobei die Seite nicht mehr gut ist. Da, also ist fürs Mobilgerät gemacht.
Weil wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, nur weil ich gerade drauf gucke, Assassin's Creed Romane,
ja,
dann wäre ja zwischen Assassins und Creed kein Bindestrich.
Ja, sicher.
Ja, und deshalb meine
sicherlich wäre der Bindestrich dazwischen. Sicherlich wäre der Bindestrich dazwischen, natürlich. Im Deutschen koppelst du Fremdsprachenwörter und deutsche Wörter zusammen. Okay. Der Duden sagt Science Fiction mit Bindestrich oder aber ganz schlimm, auch gebräuchlich, aber nicht empfohlen, ein Wort.
Oh Gott, nee.
Richtig. Science Fiction Film macht der Duden folgendermaßen. Science-Fiction-Film.
Okay.
Oder Science Fiction, ein Wort, Bindestrich, Film. Oder alles zusammen, Science Fiction Film, ein Wort.
Oh ja, das nehme ich. Oh Gott.
Mit dem Hintergrund, dass eben halt Science-Fiction eingedeutscht ist inzwischen schon und Film eh ein deutsches Wort ist. Aber Computerspiel ist auch klar, ist eingedeutscht, schreibst du auch eins zusammen. Ja. Aber Science-Fiction-Roman, Science-Fiction-Roman.
Okay.
Dann aber Science-Fiction-Roman als ein Wort Science-Fiction. Es wird aber spannender. Science-Fiction-Literatur, ja, ist auf einem Beispiel Bindestrich oder Science Fiction, ein Wort, Bindestrich Literatur oder Science Fiction Literatur, ein Wort ohne Bindestrich.
Ach. Dann nehme ich meinen Kuli und schreibe das hier auf mein Buch richtig drauf.
Ja, das zum Thema halt gutes Deutsch vor 40 Jahren.
Ja, gutes Deutsch vor 40 Jahren oder.
Wenn ich mir das 81, angucke, 40 Jahre her.
Ja, ja, wenn ich mir das jetzt so angucke, einfach Bibliothek der Science Fiction Literatur. Also die Buchstaben sind halt so schön jetzt oben über die Seite verteilt, dass sie sich vielleicht auch gedacht haben, lass mal Bindestriche weg, sieht besser aus. Ich weiß, dass das jetzt natürlich aus Lektorensicht nicht gut ist, aber das wäre zumindest möglich.
Wir sollten, ich glaube, es ist aber schon gestorben, leider Wolfgang Jeschke fragen, aber den können wir nicht mehr zu dem Thema vors Mikro kriegen, fürchte ich.
Ich muss jetzt dumm fragen, wer ist das?
Wolfgang Jeschke?
Ja.
Das ist derjenige, welcher, der nicht nur die Bibliothek herausgegeben hat und kuratiert hat. Mhm. Der hat auch selber Bücher geschrieben. Mein Vater hat eins von ihm gehabt, das war auch so eine Art, oder war es Herbert Franke? Ah, ich lüge, es war Herbert Franke, der grüne Komet. Der grüne Komet, wenn du das mal irgendwann kriegen solltest, wenn das Franke war. Mhm. Jetzt muss ich mal ganz kurz doch mal googeln hier. Doch, die Jeschke war der grüne Komet. Es war ein Kurzgeschichtenbuch. Geschrieben von Franke, okay, alles klar. Das hat Herbert Franke geschrieben. Mhm. Und Wolfgang Jeschke war quasi der, ja, was war der? Der Herausgeber, der Betreuer der Science-Fiction-Bücher beim Heine Verlag.
Okay.
Editor. Ja, Herausgeber, wie auch immer halt. Und der hat gelebt von 36 bis 15. Und hat eben jede Menge bekannte deutsche Erstveröffentlichungen gehabt. Silverberg, Thomas M. Disch, Brian Aldiss. Und der hat ganz früher eine Buchreihe gehabt, die hieß Science Fiction für Kenner. beim Lichtenberg Verlag. Und irgendwann ist dann der Jeschke rübergewandert nach Heine. Und Franke, der war früher sogar bei Heine der große Science-Fiction-Meister. Der ist dann 79 weg und dann ist Jeschke eingestiegen bis 2002. Hat also quasi 22 Jahre lang Science-Fiction gemacht. Was auch Sinn ergibt, dann die Bibliothek, die ist gestoppt worden, 2001 hast du gesagt, ne? Mhm. Kann das sein? Da hat er gesagt, okay, gut, jetzt habe ich genügend davon herausgegeben über die letzten 20 Jahre. Schön war die Zeit.
Ja.
Und ja, war von Jeschke, genau. Guter Mann.
Ich habe hier mal blind in dieses Expedition des Space Beagle aufgeschlagen.
Ja.
Jetzt möchte ich mal von dir wissen, ob du spontan weißt, was das Wort konvulsivisch heißt.
Zuckend.
Okay. Der Satz heißt, sein länglicher Körper zuckte konvulsivisch in sinnloser Bewegung.
Ja, ist ein Bullshit-Satz. Das ist einer der Sätze, wo die Leute sagen, wir müssen noch mehr Adjektive einbauen halt. Das ist wie Pressemitteilungen. Das größte, schönste Spiel, die 33 Ländern weltweit und so weiter und so fort. Also oder die Übersetzung, war ein englisches Buch von Vogt. Da stand irgendwie drüber, der Körper bewegte sich zuckend oder was, aber nicht zuckte konvulsivisch. Der wollte dann irgendwie der Übersetzer einen raushängen lassen, wie doll er war.
Wahrscheinlich.
Also. Nun ja. Konvulsivisch.
Mhm. Das wird man heute wahrscheinlich, aber wird man grundsätzlich selten in Büchern lesen.
Ja. Oh, hier ist ein alter Herbert Franke und ein alter Jeschke. Hier schicke ich mein Bild rüber. Das ist staunen. Links im Bild, warte mal, Bild, Copy Image. Links im Bild ist Jeschke. Mhm. Der war schon in Rente. Daneben ist Franke, der war auch schon in Rente. Mhm. Und daneben ist Erik Simon, sagt mir jetzt nichts. Ich kenne einen Spielentwickler, der so hieß, aber das war er nicht.
Ja, nee, sagt mir auch nichts.
Und das war beim Science Fiction Con Pentacon 2007.
Okay. So ein paar Holztische, ein paar Gläser, zwei Wasserflaschen auf den Tischen.
Nicht zu vergessen hinten das Schild vom SF Club Deutschland da und so weiter. Und dahinter noch die Leinwand für die Dia-Vorführung oder so.
Heftig. Das würde heute vermutlich auch anders aussehen.
Aber der Franke, der konnte was. Also der Herbert Franke, wenn du mal Der grüne Komet irgendwo gebraucht siehst, die Kurzgeschichtensammlung kann ich dir nur empfehlen.
Mhm. Der grüne Komet. Ich schreibe es mir mal auf. Mal gucken. Mhm. Ja.
Mhm. Aber ja, eigentlich wollte ich noch was sagen zur Online-Schulung.
Ja, stimmt. Mhm.
Wohl dem, der das machen kann, wenn er Strom hat. Hier. Ich hatte vorletzte Woche gegen 9 Uhr knackt bei mir, ich arbeite so vor mich hin, es knackt bei mir die Stereoanlage, / mein Receiver und der angeschlossene CD-Spieler. Ich denke, komisch, CD-Spieler stoppt, ich stehe auf, starte ihn wieder, gehe wieder rüber, arbeite weiter, knackt wieder. Ich gehe wieder aus, ich denke, Kabel locker, warum stoppt der und so, nicht vorüber gedacht. Wieder kurz später, alles dunkel, ich hocke hier im Dunkeln. Ich höre Klick, alles fährt runter. Okay. Guck raus aus der Straße, gegenüber ist noch Haus im hellen Lichte. Gehe auf die Homepage oder Browser per Handy von meinem Pacific Gas and Electric, sagen ja, Störfall. Wir sind dran, bitte bleiben Sie am Ball und wir melden uns um Mitternacht wieder. So, ja, okay, gut. Wach bleiben bis dahin. Kerzen angemacht hier so ein bisschen. Kerzenschein gesessen. Das Lesen ist mies, weil die Kerzen nicht hell genug. Ich brauche mehr Licht zum Lesen. Mhm. Und Mitternacht kam dann die Meldung, ja, wir sind dran. Morgen Mittag um 12 Uhr gibt's weitere Updates. Das ist unglaublich. Bande von Idioten. Bin dann ins Bett gegangen irgendwann und alles dunkel mit Taschenlampe, mich von A nach B begeben, die Linsen rausgemacht bei Taschenlampenlicht, wie im Campen damals, eigentlich herrlich. Und nächsten Morgen gegen 9 schon kam der Strom wieder, zwar Mittwochabend bis Donnerstagmorgen. Wir hatten noch Schwein. Es gab noch etliche 100 Bürger in der Stadt, die hatten bis Samstagmittag keinen Strom.
Oha, okay.
Da hast du dann eben mal Mittwochabend, ganzen Donnerstag, ganzen Freitag und dann Samstag, also 2,5 Tage keinen Strom. Da kannst du deine Kühlschrank wegschmeißen, die Inhalte eigentlich davon oder Gefrierschrank. Ja, also ich hatte Glück, bei mir die ganzen Sachen waren alle noch gut. Mhm. Aber ja, die anderen halt nicht entsprechend.
Heftig. Wahnsinn.
Und da wäre halt dann Heimarbeit A und B dann auch Schulung, Online-Schulung und so. Kannst du dann vielleicht noch irgendwie mit dem Handy eine Weile machen, bis der Akku in die Binsen geht oder so. Ja. Das war es dann gewesen. Ne?
Nee. Das ist wohl wahr. Ja, ich lasse mich mal überraschen. Grundsätzlich sehe ich schon Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, auf mich zukommen, wenn ich dann vorm Bildschirm sitze und versuche, mich darauf zu konzentrieren, was da irgendjemand erzählt. Sie sind auch schlau genug.
Das machst du bei Spielen doch ständig quasi.
Ja, klar. Nur bei Spielen kriege ich keine juristischen Texte beigebogen oder halt erklärt, was da so. Da setzt mein Hirn gerne aus, muss ich zugeben. Das ist dann immer so dieses Nein, bleib dran, hör genau zu. Und es geht eine Weile. Ich habe es aber so am Computer noch nie jetzt groß probiert. Deshalb mal schauen.
Ja.
Ja, und ich muss halt eine Kamera anmachen. Das finde ich dann auch ein bisschen, oder ich sollte eine Kamera anmachen. Wenn du stundenlang vorm Rechner hockst, weiß ich nicht, wie das dann irgendwann, wie die Gesichtszüge entgleisen bei uns allen. Mal schauen.
Dann musst du irgendwie so einen Avatar nehmen, irgendwie so.
Ja, genau.
Ratchet und Clank oder was. Irgendwie, der dich dann vertritt oder Mickey Mouse oder so.
Mhm, genau. Ja, dann muss ich mal schauen, apropos Mickey Mouse, dein Artikel über Donald Duck's Playground ist ja dann in der nächsten Retro Gamer drin. Also, die ja schon erschienen ist, wenn jetzt hier dann diese Ausgabe rauskommt.
Ja.
Ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich bin gespannt.
Aber Spiel kennst du noch, oder nicht? Ist es nicht vorher auf dem CPC?
Ich habe es damals nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es das auf dem CPC gab, ehrlich gesagt. Ich habe es vor 2 Jahren nachgeholt für den Podcast, weil ich über Mickeys Space Adventure dann festgestellt habe, oh, es gibt auch ein Donald-Spiel.
Mhm.
Deshalb, ich kenne es, aber da war ich dann halt 48, als ich das gespielt habe.
Hm.
Aber erstaunlich, dass es immer noch Spaß macht, finde ich.
Hm.
Oder hat es dir keinen Spaß mehr gemacht beim Wiederspielen?
Ich habe es gehasst, muss ich sagen.
Okay.
Nein, natürlich war es nett. Also nichts, wenn du den Text liest, wirst du auch lesen, nichts, was ich jetzt irgendwo stundenlang spielen würde, aber von der Art her nett gemacht und die Spiele an sich waren alle noch unterschiedlich genug, um, also es war jetzt kein 400 Meter Lauf, 1500 Meter Lauf, 100 Meter Lauf Ding halt. Es waren halt alle entsprechend verschiedene Spiele, 6 Stück an der Zahl und ja, die fand ich alle ganz, ganz prima damals und heute auch noch nett.
Ja, eben. Ich habe nur nie den Spielplatz so voll gekriegt, dass Tick, Trick und Track richtig gut spielen konnten.
Echt nicht?
Nee, ich habe ein paar Mal gespielt und dann, ich habe das immer mit diesem Abandonware oder sowas, Play Online, bla bla, und irgendwann ist mir abgeschmiert und dann musstest du wieder von vorne anfangen. Und dachte, oh nee.
Also eigentlich, wenn du jedes Ding einmal spielst, dann kannst du schon fast alle Sachen kaufen, siehe meinen Screenshot. Also deswegen denke ich mal, wenn du es eine Stunde spielst oder 2 Stunden spielst, dann hast du alle Dinger am Start im Prinzip. Die meiste Kohle gab es, ich glaube, für den Kofferhofer auf dem Flughafen gab es die meiste Kohle. Mhm. Das war putzig, war, du musstest ja dann du hattest Pakete, die kamen an einem Rollband und dann musstest du die nehmen und dann in die entsprechenden Wägelchen, Gepäckwagen werfen und die fuhren dann zum Flugzeug und wurden da verladen entsprechend und irgendwann flog das Flugzeug weg und so, ein großer Spaß, dann war es vorbei, die ganze Sache. Du konntest dann vorher wählen, wie lange war das, 1 Minute, 2 Minuten, 5 und 10 Minuten oder so, wie lange spielen möchtest und dann fliegt es weg. Oder das Gleise stellen, Weichen stellen für den, da muss ich lachen, weil L.O. großer Fan von Modelleisenbahnen ist. Wahrscheinlich kam das dann daher, dass er die Modelleisenbahn Leidenschaft eingebaut hat. Da musstest du Gleisstrecken stellen, dass die Transportzüge von A nach B kamen rechtzeitig und so. Mhm. Und diese Züge fuhren dann wiederum in einem anderen Spiel im Spielzeugladen vorbei. So donnernd rumpelnd, dass da die ganzen Sachen rausgefallen sind, wenn du nicht vorher rasch eine Schutz vors Regal geschoben hast. Sehr köstlich.
Doch, war echt niedlich. Ja. Hm. Also ich freue mich drauf, wenn ich dann das Heft irgendwann in anderthalb Wochen kaufen werde.
Nächste Woche. Wie? Kein Abo? Kein Abo?
Kein Abo.
Nee. Geld sparen beim Abo.
Ja, ich weiß. Aber ich gehe jedes Mal zum Bahnhof, hol alle Hefte raus. Such mir das raus, das am wenigsten angestoßen ist.
Ah, so einer bist du.
Dann nehme ich das mit, pack's in meine Tasche und bis ich dann zu Hause bin, ist es angestoßen. Mm. Wie üblich. Aber es ist immer noch besser als
der Postbote, Postbote beim Regenwetter haut's mit einem Hammer irgendwie in den Briefkasten rein oder so.
Eben. Da weiß ich, wer schuld ist. Und von daher, das passt schon. Wobei ich mir beim letzten Heft ja schon geschworen hatte, ich kaufe es mir nicht mehr.
Ui, was ist da los?
Einfach nur Geld sparen, habe gedacht, nee, komm, lass mal. Und das Papier ist jetzt ja auch schlechter. Und ach nee, lass
mal. Das Papier ist schlechter.
Ja, ist ja auch. Also
ist auch schlechter, muss ich sagen. Ja. Das ist leider richtig. Also die ist wie bei CT auch. CT wurde früher auf gestrichenem Papier gedruckt, was schön vorlackiert wird in weiß, damit die Kontraste besser rauskommen auch und so. Ja, und das kennen wir bei PC Player auch. Irgendwann muss der Verlag Geld sparen. Dann sind wir irgendwann auf Löschpapier gedruckt worden. Und das war dann so mies, dass bei der Klebebindung hinten die Feuchtigkeit der Klebebindung dafür gesorgt hat, dass sich die Seiten im innen drin gewellt haben schon. Beim Blättern konntest du nicht so durch. Ach, furchtbar. Will ich gar nicht dran denken halt. Aber da merkst du halt dann, erst kommt das Redesign, neues Layout, noch ein neues Layout. Das sind so die verzweifelten Versuche der Geschäftsführung. Ja, müssen wir was tun. Mhm. Und dann entsprechend kommt die Papier-Sparphase und dann kommt das Ende. Ja.
Bin mal gespannt. Die Return hier in Deutschland ist jetzt mit dem aktuellen Heft auf reines Abo umgestiegen.
Aha. Das ist spannend.
Ja. Also die haben jetzt 52 Hefte rausgebracht über Zeitschriftenhandel und haben gesagt, das bringt es nicht, weil die Prozente, die der Handel abzwackt, so dermaßen hoch sind, das können wir dann auch vertragen. Also das, was wir hoffentlich dann an Abos dazugewinnen, fängt das wahrscheinlich auf. Bin gespannt, ob das klappt.
Ja.
Weil mich haben sie jetzt damit verloren. Andererseits habe ich auch nie so wahnsinnig viele Return-Ausgaben gekauft. Halt alle paar Monate mal, wenn ich dann gesagt habe, das Thema interessiert mich wirklich. Und entsprechend würde ich mir davon jetzt kein Abo holen.
Aber, ja, hoffe, kommt aber eben halt nur alle paar Monate raus, wenn ich jede Woche am Start.
Warte mal. Oder? Kommen die einmal im Monat oder alle zwei Monate? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, ich glaube, es ist ein Monatsheft.
Worüber schreiben die dann?
Hauptsächlich neue Spiele für alte Systeme.
Okay.
Und dann halt natürlich zwischendrin dann immer wieder mal so ein paar Goodies, Interviews oder sonst irgendwas über die alten Sachen. Aber halt viel Neues für die alten Dinger. Das ist
Motto, wir haben jetzt das DFÜ-Programm für einen 64er geschrieben oder was? Oder wir haben jetzt
es kommen ja wirklich immer noch neue Spiele raus. Warte mal, ich kann die letzte Ausgabe, habe ich zufälligerweise über Twitter gewonnen. Moment.
Aha.
Da komme ich nämlich.
Bei Twitter gewonnen.
So, mal gucken. Also, da drin sind dann so Sachen wie, es gab eine neue Amiga 1200 Erweiterungskarte.
Okay.
Dann, oh, guck mal, das Buch von Heinrich wird auch noch angepriesen, das 1985er.
Aha.
Ein Dizzy-Spiel ist nochmal erschienen für den C16.
No way.
Tja. Was haben wir denn noch so alles hier? Cast Away ist 2022 rausgekommen auf dem CPC. Also so, sieht ein bisschen so aus wie quasi der Tom Hanks Film als CPC-Spiel. The Machine dann für den Game Boy als Download oder als Modul. Also es ist der Hammer, was da noch wirklich für die alten Systeme rauskommt. Und mittendrin dann halt mal einen Artikel über den alten The Hobbit und dann wieder diverses neues Zeug. Also
jetzt frage ich dich aber mal ganz böse, wie viele Leute spielen denn die alten Spiele noch? Sind wir da schon vierstellig oder noch dreistellig? Also
die alten Spiele oder die alten Systeme?
Also neue Spiele, das meine ich, sorry. Die alten Systeme, wo jetzt neue Spiele erscheinen.
Also ich kenne jetzt Harald Frenkel, der das tut.
Okay.
Ich glaube, der hat sogar einen YouTube-Kanal, wo er das macht. Ich weiß gar nicht. Ich kann es dir nicht so ganz sagen. Ich habe selber bisher für den CPC vor ein paar Jahren mal ein Adventure neu gekauft.
Okay.
Also wirklich ein neues damals. Und der Typ, der das macht, hat ein paar rausgebracht. Aber mehr als das eine habe ich mir dann doch nicht ins Regal gestellt. Also so richtig so mit Schachtel und allem drum und dran, das ist schon schön. Und ja, leg gerade. Nee, sonst muss ich zugeben, kenne ich jetzt keinen, außer Redakteure von der Return. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viele, wie groß die Auflage von dem Ding ist. Aber sie haben sich immerhin jetzt 52 Ausgaben lang gehalten. Und was soll denn in Ausgabe 53 kommen? Mal gucken. Steht gar nicht dabei. Frechheit. Dafür war sogar ein Poster noch drin, stelle ich gerade fest. Für Aquajet. Für einen alten Automaten. Nun gut. Ja, das führt jetzt zu weit.
Aquajet. Hilfe.
Ich finde es immer spannend, dass das Zeug noch gemacht wird für die alten Systeme, aber wenn ich jetzt die CPC-Dinger da sehe, ich muss es nicht unbedingt spielen.
Auch nochmal zum Thema, ich kann nicht mich lossagen von den ganzen alten Science-Fiction-Büchern im Heine Verlag. Die hatten dann wirklich wilde Geschichten. Es gab eine Kooperation. Das waren etwas größere und dickere Bücher. Die hießen Welten der Zukunft, die ersten paar. Dann gab es die Chroniken der Zukunft. Und das Ganze war gesponsert von Philip Morris. Das wird es auch nicht mehr geben. Ja. Und da waren dann eben drin pro Buch zwei, drei große Geschichten von wirklich wieder großen Namen wie Heinlein und Brunner und wie sie alle heißen mögen. Und das waren so Anthologiebücher, die
kamen alle Jubeljahre mal raus. Ja, aber da hatte ich auch ein, zwei von. Selbst gelesen habe als Kind früher, sagenhaft. Ben Bover, Robert Heinlein, ja, ja. Generell die Cover auch toll. Also wenn man sich die alten 80er Jahre Cover von Büchern anschaut, Science-Fiction-Bücher, teilweise kleine Kunstwerke dabei. Heute ist es oftmals nur so alles schwarz, alles bunt. Du hast dann irgendwie vielleicht dann irgendeine Art Bild noch drauf oder nur bunte Farbverläufe. Und das war es dann gewesen. Aber früher waren das echt kleine Gemälde.
Ja, ich habe den Link gerade mal angeklickt, den du mir geschickt hast, von wegen Bibliothek der Science Fiction. Ich bin über einen Titel gestolpert, wo ich mich frage, woher kenne ich den? Macht Stahlratte zum Präsidenten.
Ah, das ist Harrison, oder?
Genau.
Harrison hat so den Stahlratte-Zyklus rausgehabt. Ich weiß nicht genau, ich habe den nie gelesen, aber ich kenne die Bücher, Titel fand ich damals schon so großartig. Ja. Steel Red, ob das irgendwie ja so Satire-Science-Fiction war oder nicht, aber der hatte da eine Handvoll Bücher draußen, so ein Ding halt.
Also Stahlratte. Ich kenne das auch, wahrscheinlich habe ich damals auch den Titel gesehen und gedacht, boah, das klingt ja toll. Mhm. Aber nee, nie gelesen.
Großartig.
Ich freue mich gerade durch diese Cover, meine Güte, gab's da Zeug. Echt Wahnsinn. Inzwischen drin ein paar Star Trek Romane.
Okay. Die habe ich auch, da habe ich auch viele von gehabt, ja, von Star Trek, den normalen und dann Next Generation und in den Filmverbuchungen quasi. Mhm. Hinterher wurde es ein bisschen heimatlos, was es für Serien gab. Star Trek Kadetten und so, da sind die Kids rumgelaufen und dann ja. Oh, jetzt sehe ich gerade von wegen, der hat weitergeschrieben noch, über 10. Band des Stahlratte-Zyklus. Die Stahlratte fährt zur Hölle. okay, Stahlratte-Zyklus. Wie viel gibt es denn davon jetzt wirklich? Ich dachte, das wäre so eine Handvoll gewesen damals. Stahlratte Wildig, Band 6. Stahlratte. Wikipedia muss her. Harry Harrison, geboren als Henry Maxwell Dempsey in Stamford, Connecticut. Die überleben wollen, hat er geschrieben. Und den Stahlratte-Zyklus. Stahlratten-Zyklus. Nein, wird immer besser. Eine Romanreihe um die Figur des Jim DeGreeze, eine Art galaktischer James Bond.
Ach du je.
Quirlig, Augenzwinkern steht zu streichen aufgelegt. Und da gab es dann die Stainless Steel Red, ganz genau. Eins, Agenten im Kosmos war der erste Teil. Eins, zwei. Aber dritter Roman, vierter Roman. Dann gab es den ersten und zweiten nie oder was. Es gab einen dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten. Ah, dann erster. Der erste kam raus 85 und 87. Die zweiten, ersten und zweiten, sehr merkwürdig alles. Und wahrscheinlich hat sie als Prequel dann geschrieben, scheinbar. Dann gab es einen neunten Roman, das waren Kurzgeschichten. Dann gab es den achten, die Stahlratte singt den Blues. Die Stahlratte fährt zur Hölle, den zehnten. Die Stahlratte joins the circus, returns. You can be the Stainless Steel Red, interactive game book.
Was okay. Ist die auch noch voll?
Dann gab es noch Bill, den galaktischen Helden. The Man vom PIG. Also ich glaube, der hat wirklich auch so Jux-Jux-Bücher geschrieben. Hat der aber Bücher geschrieben, meine Güte, und Kurzgeschichten, seitenweise. Ja, Harry Harrison, die Stahlratte. Liebe Leute, die ihr kein Science-Fiction mögt oder alte Bücher, ihr habt Pech, diesen Podcast. Ihr habt leider Pech, diesen Podcast.
Ja.
Herrlich, herrlich.
Die Geburt einer Stahlratte. Ich muss mal gucken, ob ich den bei ersten Band wenigstens irgendwie besorgen kann. Es gab sogar 2014 nochmal eine Neuauflage. Ah, als E-Book. Okay.
Gibt kein Print mehr?
Also, nee, anscheinend nicht. Aber die alte finde ich bestimmt irgendwo noch halbwegs vernünftig.
Also hier auf dieser Seite büchertreff.de wollen sie es mir für 12 Euro irgendwas verkaufen, aber das gibt es bestimmt irgendwo billiger.
Mm-mm.
Mal schauen. Weil Stahlratte, das das muss ja eigentlich, also wenn es ein Bond im Weltraum ist, hallo.
The Stainless Steel Rat, ne?
Ja. Ja. Da belege ich gerade auch, das gab ein Computerspiel, Stainless Steel Rat. Ah, da hatte den Untertitel, ja, warte mal. Das gab es auf dem CPC.
Ah.
Dachte ich, aber von wegen. Oder war es nur Stainless Steel? Es hieß nur Stainless Steel.
Ah, okay.
Der Typ, die Hauptfigur heißt Ricky Steele. Okay.
Nee, ja, nee.
Is a feared renegade with a mechanical arm to fire bullets. Mhm. Da habe ich damals nur in der ASM drüber gelesen, weil der im Untertitel dann eben The Stainless Steel Rat auch irgendwie mal hieß. Wahrscheinlich haben sie das dann aus den Romanen geklaut. Naja.
Hm.
Ja.
Mhm. Aber er hat mit Buch Nummer 4 angefangen. Verstehe ich auch nicht. In 61. Da hat er das erste Buch. Das vierte war das erste. Und das erste kam dann raus 85. Stainless Steel Rat is Born. Das war das, was du meinst.
Ja. Hm. Hat er quasi eine Prequel-Trilogie hinterhergeschoben.
Genau. James Bolivar Degrees. Alias Slippery Jim. Alias The Stainless Steel Rat.
Oh je.
Immerhin keine rostfreie Edelstahlratte oder sowas. Ne?
Ja.
Also, Stahlratte.
Klingt schon sehr gut.
Bitte kaufen und bitte berichten.
Aufgeschrieben habe ich es mir.
Sehr schön.
Mhm. Ich könnte mal parallel hier mal gucken. Warte mal. Ups. Nicht, dass ich gerade das Geld hätte, aber ja, trotzdem. Mal schauen, ob mir das hier gerade angeboten wird. Stahlratte schlägt zurück, gäbe es gerade für 3 Euro. Aber der erste, also die meisten gibt es hier so für 3 bis 4 Euro. Nur der erste ist nicht dabei. Das ist natürlich scheiße.
Deine Chance. Gut, der erste hätte mit dem vierten angefangen. Also
ja,
du kannst ja die Veröffentlichungsreihenfolge lesen.
Der zweite und dritten, den gäbe es. Also Stahlratte wird Rekrut und Stahlratte zeigt die Zähne.
Mhm. Fangen wir mit dem vierten an, Jürgen.
Welcher war doch mal der vierte jetzt?
Das erste. Der erste war der vierte.
Ja, wie hieß der?
Den Browser wieder geschlossen. Ja, okay. Du stellst Fragen.
Ja, ne?
Das ist 61. Guck Harry Harrison 1961. Dann bist du das rauskriegen schon.
Ja, ich nehme jetzt auf jeden Fall mal den ersten auf den Merkzettel. Warte mal. Den gab es nämlich gerade nicht. Alles spannend hier. So, dann gucken wir gerade mal. Starrad. Also, aber warum fängt der mit dem vierten an? Also bescheuert. So, gerade noch mal schauen. Der vierte hieß Stahlratte schlägt zurück.
Okay.
Ja, den gibt es gerade für 2,99. Siehst du mal. Habe ich jetzt auch mal auf meinen Merkzettel gepackt.
Sehr schön.
Ne?
Stahlratte.
Genau. Ah, ja, ja. Ich stelle gerade auch fest, der Fantasy-Roman, der mir noch fehlt, den ich die ganze Zeit vor mir herschiebe, das Buch Kane ist gerade auch wieder gebraucht zu haben.
Okay.
Aber, nee. Ich habe...
Das Buch Kane?
Ja, Carl Edward Wagner ist der Autor. Und es gab zwei Bände, das Buch Kane und Kane, der Verfluchte. Das waren Sammelbände.
Das zweite kommt mir vom Namen bekannt vor.
Also ich glaube, es sind 2 oder 3 längere Erzählungen drin, dann ein paar kürzere. Ist aber auch ewig her. Das habe ich damals auch entweder in meiner Ausbildung gelesen oder die paar Jahre davor als Jugendlicher. Ich weiß es nicht mehr. Da, irgendwie bin ich letztens nochmal draufgekommen und gedacht, die könnten wir eigentlich auch nochmal lesen.
Hm.
Aber ich erinnere mich an nichts mehr daraus, außer dass ich es damals toll fand.
Ist halt Bastei Lübbe, ne? Also ja. Die waren schon mal ein bisschen trashiger als Heine, ja, muss man leider sagen, als die Heine-Bücher.
Ja. Mal gerade
Kane, wenn wir gerade schon alle Hörer verloren haben.
Es gab dann noch, übrigens, während du guckst, es gab dann noch die Kollegen von Pavel Möwig, die haben sich gerne auf einzelne Namen spezialisiert. Die hatten zum Beispiel ein riesengroßes Oeuvre von W.D. Rohr, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, den Namen. Das war, die waren auch alle in Schwarz mit grünem Buch Namen. Mhm. Ich gucke, ob ich davon Bilder kriege noch halt danach. Die kamen raus. Images. Genau. Und der hat auch ewig viel, der hat mein Dad die irgendwie, der hat die sich bestellt, gelesen, wie auch immer.
Ja.
Und in dem gleichen, das waren dann die typischen 160 Seiten runtergestrichen, runtergekürzt. Mhm. Im gleichen Zusammenhang gab es auch noch Plutonium Police.
Plutonium Police?
Ja.
Okay.
Das war auch so eine Mischung aus Agentendingen und ja, Abenteuerroman im Prinzip.
Ja.
Und das waren halt, die waren eigentlich gar nicht so schlecht. Das waren Typen, die mussten um die Welt reisen und wir reden von 80er Jahren, die mussten um die Welt reisen und die Verbreitung oder Verseuchung der Welt durch mit irgendwelchen atomaren Dingern stoppen im Prinzip. Ja. Der neue Atomkrimi, brandheiß, aktuell, informativ. Das war die Schlagzeile davon halt dann da. Ja, die Bombendrohung, Angriffsziel Poseidon mit Schiffen und überall, Strahlentod in Tokio. Elliot Spencer, bestimmt auch ein Deutscher unter Tarnnamen oder so halt.
Die strahlendes Entsorger. Gold. Operation Atomschiff.
Ja, ja, ja. Plutonium Police.
Nie gehört. Das ist ja
echt
cool.
Echt nicht. Nee. Guck mal. Ich bin für Bücher hier nahebringe. Der Killer-Satellit. So also doch auch teilweise mit Bond in Verbindung die Sache halt. Und W.D. Rohr. Und die hatten, glaube ich, auch noch, hat der Pol die geschrieben? Sagt der Sunko was? Sunko, Erbe von Atlantis? Nee. Jürgen, die ganz. Ich habe scheinbar als Kind viele Bücher gelesen.
Ja.
Viele Bücher gelesen. Der Sunko, der war auch, kam auch raus bei Pavel Möwig, meine ich. Genau, der hat dieses gelbe Cover gehabt hier. Das sah so aus. Die sind viel über die Covergestaltung gegangen halt. Die sagten, okay, wir machen halt W.D. Rohr oder Sunko. W.D. Rohr kann man echt gut lesen, by the way. Die sind dann irgendwie auf alle Planeten des Sonnensystems geflogen und so.
Uranus schweigt, die Jupiter-Gilde. Mhm. Neptun, Stern der blauen Zwerge.
Genau.
Eieiei, okay. Und was hast du mir jetzt hier gerade noch geschickt? Ach, den
und Freda von Holk, der hat die Abenteuer von Sunko geschrieben. Mhm. Und das war irgendwie so ein Atlantis-Typ, der ist dann irgendwie um die Welt gereist und hat dann auch alle möglichen Bösewichte da erledigt.
Sunko, der Erbe von Atlantis.
Genau.
Ach du je.
Sagt ja nichts, oder?
Nee, sagt mir gar nichts. Ich sehe hier gerade einen Titel, der heißt Die fantastischen Abenteuer von Sunko, ein Mann fällt vom Himmel.
Mhm.
Und versuche mich gerade vorzustellen, wie das dann mit dem Atlantis zusammenhängt, aber vielleicht ist es ja, dem fällt ja jemand anders vom Himmel und nicht er.
Da muss ich ja sagen, Atlantis steigt auf. Vielleicht ich muss das zuerst lesen. Das
Buch also, halt ja. Oder. Oh Gott.
Ja, das Tal der Abenteuer. Aber Sunko, der war auch schon älter. Der war schon so aus den, ich möchte sagen, 50ern oder wenn nicht noch älter sogar halt. Und das war eine Neuauflage gewesen.
Diese, ja, da sehen ein paar Cover
diese
auch
gelben so Bücher. Aus, ne?
Wahnsinn.
Ja.
Da lerne ich hier gerade wieder sehr viel, das ist richtig.
Von allen denen würde ich aber wahrscheinlich sagen, ist W.D. Rohr und am besten geeignet noch zu heute fürs Konsumieren.
Ja.
Plutonium Police war schon arg trashig, muss man sagen. Aber war interessant, aber war auch trashig gewesen. Und Sunko, da bin ich nie so ganz mit warm geworden. Das waren dann die Bücher, die hast du gefunden bei diesen Nachmittagen vor den Buchläden in der Grabbel ein Buch, eine Mark oder so. Stunden davor gesessen und sortiert und geguckt und geguckt.
Es scheint sich auch hier ganz schön, also ich habe hier jetzt drei Cover aufgerufen von Sunko. Eins heißt Die Rache Tibets.
Mhm.
Das sieht dann noch so, so ein bisschen älter aus, so was weiß ich, 50er Jahre, 40er vielleicht. Dann gibt es hier eins, das heißt Die schwebende Burg. Das sieht dann schon fast aus wie ein blonder James Bond. Der ist ein Typ, also dieser, ich nehme mal an, Sunko, keine Ahnung, in einem orangenen Hemd.
Blond?
Ja. Hat ein Seil in der Hand, aber ist gerade wohl auf dem Boden gelandet, richtet die Pistole auf mich. Das sieht echt aus wie Bond von der Burg. Und dann gibt es hier
noch. Sehe ich gerade das Buch, ja.
Und dann gibt es hier noch eins, das heißt Kampf um die Sonnenstadt.
Ja.
Das sieht dann schon fast wieder aus wie so ein, ja, weiß auch nicht, Dr. Stefan Frank, der Arzt im Frauenvertrauen.
Okay.
Also so Frau im Vordergrund mit einem roten Oberteil zur Seite gedreht, dass man auch hervorragend sehen kann, wie groß ihre Oberweite ist, während wieder im Hintergrund einer steht und die Waffe auf vermutlich Sunko richtet, weil der im Vordergrund wieder blond ist und das wird dann wohl er sein. Also das scheint sich schon über Jahrzehnte gehalten zu haben, oder die haben die Cover immer wieder so, also weil sie die Cover halt immer wieder so angepasst haben, dass es irgendwie passt.
Geboren in Halle 1901, gestorben in Murnau am Staffelsee 1970.
Ja.
Paul Alfred Müller, Rufname Alfred, so hieß der. Frieda von Holk war Paul Alfred Müller eigentlich gewesen ursprünglich. Und hat geschrieben, Sunko, Erbe von Atlantis, im Bergmann Verlag Leipzig, Jan Mayen, der Herr der Atomkraft, noch besser, der Herr von Atlantis, der Herr der Atomkraft, Jan Mayen. Und dann gibt es noch, der hat einen gewissen Systematik bei seinen Helden gehabt, da gab es Ra Norton, der Eroberer des Weltalls. Also Sunko war 33 bis 36, die Serie. Echt? Dann gab es den Herrn der Atomkraft, 36 bis 38. Und dann kam Ra Norton, 49 und 50.
Hm. Wahnsinn. Also hier gibt es so viele Sunko-Cover, das kann nicht nur von diesen 3 Jahren sein.
Hier sitzt auch wieder... Ja. Heftromane waren es, nicht vergessen halt. Ja. Wahrscheinlich haben die dann die Heftromane,
gut, dann müssen die
wiederum, die Sunko-Bücher haben beeinflusst, Herbert W. Franke und Walter Ernsting, einen der beiden Schöpfer von Peri Roden.
Ja, okay.
Ja.
Aber dann müssen die
schrieb auch Jan Mayen, das war
aufgelegt haben, weil das echt von den Covern her, das könnte zu James Bond-Zeiten spielen.
Hm.
Okay, entschuldige, was wolltest du sagen?
Ich wollte nur sagen, Sunko gab es 150 Stück.
Wahnsinn.
Und ja, vermutlich haben die halt dann die einzelnen Hefte zusammengeführt, Heftromane halt. Da haben sie dann gesagt, okay, ein Heftroman... Da machen wir halt ein Buch draus. Und aha, der Züricher Verlag hat 2005 eine Werkausgabe gemacht, die Originalfassung. aber wie üblich bei so Büchern ist der erste Band erschienen. Das gab es dann. Mhm. 2013 kam der Verlag Dieter van Reken, eine Neuauflage. Jeweils 15 bis 17 Einzelhefte in 9 Bänden. Mhm. Grundlage ist die Erstauflage, wobei die rassistischen Passagen unbearbeitet worden sind.
Also du kannst dir Sunko 1 bis 37 bei eBay komplett Ausgaben angeblich neuwertig, ungelesen aus einer Sammlung für 100 Euro kaufen.
Mhm.
Und ich habe den Verdacht, die Cover sind das Beste an den Büchern, aber okay.
Oder ich kann gleich zum Verlag Dieter van Reken gehen und kann sagen, okay, habe ich da noch die Bücher? Mal gucken, hat der auch eine Suchfunktion, der Kollege hier? Sunko. vermutlich die alte Nummer, du hast einen kleinen Verlag, der macht x Bücher und dann sind die verkauft alle und das war es dann gewesen. Da gibt es keine mehr. Nee, hier, Sunko. Aber na, Tabelle. Dokumentationen. Das ist nur ein dickes Buch. Okay, never mind. Nee, da müsstest du auch wieder einmal mehr in die Zweitvariante gehen hier der Bücher und sagen so, ich hätte gerne mal versucht, die 2015er, immerhin ist 18 Jahre her, 8 Jahre her, der neuen Bände zu gucken halt. Ne?
Ja. Naja.
Im ersten Band landet ein Mann, nur mit einem Schlafanzug bekleidet, beim Fallschirm in London. Sunko, der bronzehäutige Prinz von Atlantis. Er kann sich nur daran erinnern, er muss ins Excelsior Hotel auftreten. Okay.
Was?
Ja. Die gab es, wie gesagt, im Pabel Verlag, sehe ich ja gerade. Das waren die Buchausgaben von 58 bis 61. Mhm. Und alle Nachkriegsausgaben wurden um rassistische, antisemitische oder das Deutschtum verherrlichende Ausdrücke gekürzt. Ich denke, der Kerl von Atlantis, wie kann er das Deutschtum denn verherrlichen? Also,
Wahnsinn, weiß auch nicht. Wahnsinn. Oh Gott.
Ich sag dir. Und Jan Mayen war eben halt der Oh, Schwierigkeiten mit Jan Mayen. Schwierigkeiten. Mhm. Mit der Machtergreifung der Nazis 33 hat sich die Bewegung fürs Herausgeben von Unterhaltungsliteratur jedenfalls deutlich verändert. Sämtliche Bücher und Hefte mussten waren von der Vorzensur durch die Reichsschriftkammer betroffen, die sich neben gesellschaftlichen ideologischen Aufgaben auf die Eindämmung englischer und amerikanischer Alterssammler bemühte. Dadurch waren Serien mit amerikanischen Helden stark von Verboten betroffen. Um solch ein Verbot der Serie zu umgehen, wurde der Tod des schwarzen Sidekicks in die Handlung von Sunko konzipiert. Meine Güte. Da konnte halt irgendwann Sunko nur noch veröffentlichen, wenn der schwarze Sidekick. Im Fall von Jan Mayen umging Verlag und Autor das Problem gleich von Beginn an. Der Hauptheld war ein deutscher Abenteurer, der Herrscher des Atoms da, Jan Mayen. Und der ist dann einem atomgetriebenen Flugzeug unterwegs, auf den Tag X vorbereitend, sollte nach 120 Bänden Grönland vom ewigen Eis befreien mit dem Atomkraft und dort das sagenreiche Wunschland Thule errichten. Wahnsinn. Ach. Jan Mayen, der Herr der Atomkraft. Ja, wer uns jetzt noch zuhört, dem müssen wir einen Preis geben. Dem müssen wir ein Buch schenken, glaube ich. Keine Ahnung was. Aber ich hoffe, unsere Entdeckungen machen euch so viel Spaß vielleicht, wie sie uns machen. Ich finde das herrlich hier. Jan Mayen, der Herr der Atomkraft. Aber klar, wenn du halt ein Autor warst, in 30 Jahren dumm gelaufen halt. Ne? Dann mussten deine Bücher erstmal kurz vorher geprüft werden halt. Oder wenn du sagst, okay, ich bin ein Verlag, der Deals hat, langjährige mit, ich will halt amerikanische Autoren der Welt nahe bringen, war auch dumm gelaufen. Da kommt halt die Reichsschriftkammer und sagt, ja, schade, geht nicht. Wie damals auch in der DDR oder heute in China oder so.
Ja.
Jan Mayen, der Herr der Atomkraft.
Ja.
Jürgen,
Roland.
Was ist los? Was stöhnst du so?
Ich überlege gerade, wie viele Bücher man eigentlich mal lesen sollte, aber ich bin ja schon froh, wenn ich irgendwie mal so mit meinem Paar da hinterherkomme.
Ich müsste mehr solches Zeugs lesen, hier Jan Mayen und so weiter und so fort, oder meine Perirodens wieder. Ich lese zu viel Nicht-Fiktion, also zu viel Sachbücher und so viel Zeugs. Jetzt sehe hier Bond-Lexikon oder der Mann mit der goldenen Auge, mit dem goldenen Auge.
Ja. Das Problem habe ich nicht. Ich lese immer noch Fiktion, wobei stimmt nicht, ich habe noch ein Buch mir bestellt. Game Design Theory and Practice.
Oh. Das ist ein nicht-fiktionales Buch.
Ein nicht-fiktionales Buch, genau. 400 Seiten dick.
Hui.
Ist aber auch schon ein paar Jahre alt. Das ist die und das habe ich mir gekauft, weil nur da ein Interview mit Steve Moretzky drin ist, in dem er über Superhero League of Hoboken unter anderem gesprochen hat.
Ja, verstehe. Und der Legend-Mann.
Genau. Und halt noch ein paar andere Interviews drin sind. Der Game-Design-Aspekt interessiert mich eigentlich null. Oder interessiert mich schon, aber das brauche ich mir nicht durchlesen, weil ich es nie programmieren werde. Aber es ist ganz nett, da zwischendrin immer wieder über Interviews zu stolpern. Jetzt steht das hier halt auch in meiner Bibliothek rum.
Die aber muss irgendwie geheizt werden, die Bibliothek, dass die Bücher nicht verkommen da in der Bibliothek, oder?
Jetzt gerade habe ich nicht das Problem, dass es geheizt werden muss. Jetzt gerade ist das Problem, wenn hier mal 5 Minuten die Sonne draufsteht, dann wird es hier schnell warm.
Echt?
Ja. Klar, die 4 Fenster hier heizen irre schnell auf.
Dann sollte ich jetzt mal vorbeikommen, weil hier ist es eher kühl
gerade
derzeit. Ja. 14 Grad bewölkt.
Heute waren wir, also heute Morgen war es angenehm, alles wunderbar. Dann war mal wirklich kaum ein Wölkchen am Himmel und dann wurde es wahnsinnig schnell warm. Also mir war es zu warm, meiner Frau, da wird es dann so langsam mal nicht mehr kalt. Und dann hat es irgendwann zu regnen angefangen. Und da waren wir aber gerade mit Yuki draußen spazieren gehen. Weit weg von jeder Zivilisation. Also wir sind richtig schön nass geworden.
Hat sie wenigstens alle verbellt beim Spaziergang?
Nein. Der kann ja, wenn man sich gut, wenn man gut mit ihm ist, dann klappt das ja.
Ich bin nicht schlecht gewesen mit ihm. Also ich bin lediglich in die Küche gekommen morgens zum Frühstück und da wurde ich verbellt sofort. Ja. Und da sag ich mir, nee, also so nicht mit mir sowas.
Nee, er war am Anfang ein bisschen unmotiviert, was weiß ich, Futtersuche oder sowas betrifft. Oder ich komme doch nicht, wenn er mich ruft. Der brauchte die ersten 10 Minuten draußen im Wald, braucht er für sich, um alles zu schnüffeln und dann ist irgendwann auch gut. Am Anfang ist alles noch viel zu aufregend. Ja. Danach geht's.
Naja, aber wenn er mich jetzt auch einen Tag lang kennt, würde ich sagen, ich war 3 Tage da, dann muss er nicht am dritten Tag nochmal mich wieder verbellen.
Nein, ich meinte jetzt den Wald. Das mit dem Bellen zu Hause, das ist bis heute noch ein gewisses Problem.
Echt?
Ja, ja. Wir hatten jetzt Übernachtungsgäste für Anton. Und irgendwann ging's, aber ist halt dann, das bist jetzt nicht du, die Kinder sind dann halt hier auch die Treppen runtergestürmt und dann kriegt er natürlich, der ist ein ziemlicher Schisshase, kriegt da Angst und fängt halt direkt an zu bellen. Und dann merkt er auch, die reagieren, wenn ich belle und dann belle ich natürlich weiter. Also das ist jetzt bei den Kids, wie gesagt, das ist nicht das, was bei dir passiert ist. Mal schauen, nee. Aber wann war es? Gestern Abend hatte Emma auch noch Besuch mitgebracht. Die war in so einer Planungsgruppe, weil die demnächst mal von der evangelischen Jugend nach London fahren wollen. Mhm. Und dann war eine Freundin von ihr danach noch dabei. Da hat Yuki auch erst sehr kritisch geguckt und ein bisschen gebellt. Und am Schluss war er nur noch bei der Freundin auf dem Schoß und wollte von der gestreichelt werden. Also da war Emma dann wieder sauer, weil Yuki nicht mehr von der Freundin runter wollte. Es ist, wie man es macht. Genau. Ja, also wir waren heute draußen, 1,5 Stunden oder 2 Stunden Spaziergang, irgendwie sowas. Und die Hälfte davon hat es geregnet.
Hui.
Ja. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich zu Hause war, die Klamotten gewechselt. Jo. Und morgen wird ein geruhsamer Tag. Vielleicht gehe ich mit Emma ins Kino. In Guardians of the Galaxy 3.
Nein.
Natürlich.
Hilfe. Ist das ein kompletter CGI-Film oder so, nur konsequent oder was? Oder?
Naja, die überlege, mindestens 4 von den Schauspielern sind real da. 5. Ja. Und dann gibt es ein paar computergenerierte Figuren und natürlich die ganze...
Und sagen, die Ratte da und dann der Baum. Der, ne? Die
sind beide, ja, aber ja, genau, richtig. Ja. Und dann
die natürlich Weltraum-Ratte. Die
ganze Umgebung, ja.
Ist auch irreal, die ist natürlich, auch gerendert. Ja. Das meine ich eben halt beim ersten schon, das war alles arg. Da hätte ich auch am Ende wir eine Zwischensequenz mehr angucken können aus dem Spiel irgendwie.
Ja, ist so klar. Das wollte ich vorher noch bei Star Trek erwähnen, bei diesem Strange New Worlds. Das ist,
ja.
Ich habe ja kein Making-of davon gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass die da halt wirklich in der Kulisse arbeiten. Also bei den Star Wars Serien oder sowas, finde ich, sieht es auch gut aus. Aber da habe ich oft das Gefühl, naja gut, es ist halt alles CGI. Und hier geht es natürlich mit dieser, also wenn die Brücke halt nun mal da ist, die müssen eine Brücke und die müssen so eine Art Aufenthaltsraum oder sowas gebaut haben und ne, den Captain's Quarter, dann hast du halt direkt mehr das Gefühl, ah, okay, hier existiert was. Klar sind die auch auf Planeten und mir ist auch klar, dass das dann alles wieder CGI ist, aber die haben halt mehr Außerirdische, wo du siehst, okay, da ist ein Mensch drunter und dann haben sie noch dies und das ergänzt, da ist noch ein bisschen Make-up und da ist vielleicht noch irgendein CGI-Teil dran. Aber
weiße Perücke und zwei Hörnchen für einen Andorianer oder sowas.
Genau, halt sowas ist zum Beispiel auch wieder dabei. Das sieht halt natürlich besser aus als in den alten Serien. Und sie haben dankenswerterweise jetzt in der vierten Folge nicht den Fehler gemacht, den sie in irgendeiner anderen Folge von einer anderen Serie schon mal gemacht haben. Also da geht es um die Gorn.
Es geht
um die Gorn. Und du kennst die Gorn?
Wo Kirk halt mit dem in der Wüste von Los Angeles mit Steinen schmeißt und so weiter.
Genau, richtig. Das ist diese klassische Geschichte. Und in irgendeiner anderen Star Trek-Serie, mir fällt es gerade nicht mehr ein, haben sie, glaube ich, auch einen computergenerierten Gorn dann mal eingebaut.
Uiuiui.
Und das ist natürlich Käse. Und diesen Fehler machen sie hier halt nicht. Also sie zeigen die Raumschiffe von denen und sie erzählen, wie blutrünstig die sind. Und also machen so ein bisschen Fleisch an die Geschichte der Gorn halt. Aber zeigen diese Rasse nicht. Also das finde ich sehr clever.
Sie zeigen die gar nicht? Hä?
In der Folge zeigen sie die gar nicht, ne.
Also sie sprechen nur darüber aus den ganzen Bösen und so, zeigen das Raumschiff und das war es gewesen. Sie zeigen nicht die Auswirkungen der Bösartigkeit der Gorn.
Eine von den Besatzungsmitgliedern von Pike ist mal von denen gefangen genommen worden und die einzige Überlebende.
Ah, okay.
Und die erzählt dann halt, wie das war. Ihr Bruder ist damals dann auch gestorben und was weiß ich. Also die erzählt so ein bisschen, wie die Gorn mit ihren Gefangenen umgehen. Und das reicht schon. Also weil die halt auch wirklich gut schauspielern kann und du dir dann ihr dann abnimmst, was die da erzählt. Und dann brauche ich auch keinen, ich meine, du kannst jetzt den alten Gummianzug da nicht mehr nehmen, aber das Computergenerierte würde ich den halt auch nicht abnehmen. Und von daher halte ich die Variante jetzt für sehr gut gelöst. Mal gucken, was da noch
und
kommt.
Gibt weniger Heulen und Verweigern von Kommandos und so weiter und so fort. Und
mehr das klassische Star Trek, also wirklich Kirk Star Trek. Nicht ganz so augenzwinkernd, da ist natürlich dann Grenzen, aber was weiß ich, die Nummer 1 ist auch so eine toughere. Also jeder von denen hat jetzt Probleme, es ist nicht mehr dieses ganz Schwarz-Weiße, aber es ist Welten von Discovery weg.
Okay.
Ja. Also wirklich, ich stelle es dir so ein bisschen vor wie eine Mischung aus der Originalserie und der Next Generation.
Okay.
Ja. So ein, zwei Folgen solltest du mal reingucken.
Du, ich zahle dafür, also nicht nur für dich.
No.
Also insofern, ja. Dann bricht er aber auf jeden Fall wie der absurde CGI-Film war oder nicht war halt, ne? Das wäre was.
Na klar. Mach ich. Jo.
Fein. Du. Insofern habe ich, glaube ich, gar nichts mehr in meinem
Köcher,
was ich verschießen könnte.
Ich auch nicht.
Ich brenne jetzt darauf, mich irgendwie in den fragmentarischen Ubisoft-Support einzuklinken irgendwie.
Mach das.
Naja, ich meine, ich hab's Spiel hier, ich hab's original gekauft, ich kann in die Rechnung schicken und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was die da machen können, ob die da irgendwie noch neue, wenn du die ganzen Add-ons noch kaufen kannst, dann könnten sie ja sagen, hey, hier ist ein neuer, hier sind die einzelnen Codes für die einzelnen Goodies oder was dabei, mhm, zum Beispiel. Also,
die kann man, also ja, den Season Pass kannst du auf jeden Fall noch kaufen und dann müsste das andere ja genauso gehen. Ja.
Wenn halt eben die anderen Sachen im Season Pass enthalten sind, ne? Aber ja, ich denke mal schon. Das ist ja hier deren großes Ding halt hier. Mhm. Inklusive Schreiben, inklusive Season Pass und Deluxe Pack, das mögen halt Inhalte sein und dann, wenn es die noch gibt, dann Daumen drücken, liebe Leute.
Genau. Dann werden wir das nächste Mal erfahren.
Ich hoffe sehr, dass der Support in 2 Wochen hinbekommt, eine Lösung zu finden.
Bestimmt.
Noch sind die Server unten. Seit einer knappen Woche sind die Unity-Server unten jedenfalls. Also da gibt es noch keine Lösung. Hm.
Okay.
Da müsste Jan Mayen, der Herr der Atomkraft, mal in den Serverraum gehen und für Ordnung sorgen.
Gut. Ja, dann verabschieden wir uns, ja?
Würde ich sagen, heute mal ohne Rätsel. Ihr müsst mal sagen, was das für Geräusche sind, sonst ist es alles auch nicht mehr lustig. Genau. Wenn man Rätsel macht und es will keiner antworten, da ihr könnt euch die Geräusche noch anhören auf den Folgen. Genau.
Jo. Das war mal wieder eine ganz andere Folge. Ich danke dir.
Eine ganz andere Folge, die in den Tangenten tief eingestiegen ist und ihren Weg zurückgefunden hat aus den Tangenten heraus.
Alles klar.
Gut. Jürgen,
bis zum nächsten Mal.
Restwochenende, wir quatschen und ihr da draußen an den Empfangsgeräten, die ihr uns immer noch hört, obwohl wir so viel über Science-Fiction-Bücher gesprochen haben. Schön, dass ihr beiden noch all dabei seid.
Ja. Wir danken euch.
Wir danken euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.